Rüdiger.
Guten Abend, lieber Bernie.
Guten Abend, Rüdiger. Ganz ernst jetzt, ne? Das will ich nie wieder so hören. Und wenn ich es noch einmal höre, dann bist du gefeuert. Also, weißt du überhaupt, Rüdiger, unsere ganze Industrie hängt von mir ab, ja? Also ich sorge dafür, dass die Leute hier was zu essen haben, ne? Ich zahle für deren College-Ausbildung, Rüdiger. Und du lieferst sowas ab.
Sorry.
Meine Damen, meine Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Many-Faced Actor, er ist der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der absolut reizlosen Kimme. Rüdiger, weißt du, wollen wir das vielleicht weglassen im neuen Jahr?
Weil ich immer noch lachen muss? Oder
Nee, aber eigentlich ist es, ich will gar nicht so despektierliches über dich sagen.
Aber ich muss immer auch so lachen. Was du immer noch so steigerst. Mit der absolut reizlosen Kimme.
Ja, ich weiß. Das ist eigentlich fast unangenehm.
Ja, mir auch.
Ja, ich weiß. Du hast es aufgebracht.
Nee, was heißt unangenehm?
Ich habe mich drauf gestürzt und dachte, das muss ins Intro. Mhm. Aber eigentlich wertet es dich und deine Kimme einfach ab.
Du, ich weiß nicht. Ach, die Kimme, die musst du schon einiges ertragen.
Und ich weiß, du bist ja eh so jetzt wieder Winter, weißt du, bist ich weiß es und ich sehe es dir auch an, du bist Heizungsluft, macht dir zu schaffen irgendwie. Du bist im Lockdown, also auch künstlerisch gesehen und dann komme ich mit der reizlosen Kimme. Ich weiß nicht, wir können mal überlegen, ob wir es streichen vielleicht.
Ja, könnte man. Wir können ja mal eine Zuschauerumfrage machen.
Ja.
Aber allerdings will man die da auch gedanklich vielleicht gar nicht so reinschicken.
Naja, vielleicht eben. Nicht eben.
Nee, eben nicht. Pass auf, wir lassen es unter den Tisch fallen.
Ja. Er ist der Hauskatzendompteur und Carsharing-Connoisseur, der Bürgermeister von Deddington City. Er ist Mobilist und Militarist. Er ist der Pornfree-Pesketarier und laut Sekundärliteratur, der lustigste Mann im Internet, der Mann ohne Pflichtspieltore, Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Wie oft musst du Rudolf the Red-Nosed Reindeer-Witze ertragen, jedes Weihnachten?
Ich glaube, das Lied ist nicht ganz so präsent im deutschen Kanon der Weihnachtslieder hin und wieder, aber es geht noch.
Aber du könntest es singen.
Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Siehst du, weiß ich auch schon nicht weiter.
Text ist immer schwierig.
Text ist schwierig. Ja. Ich habe gestern versucht, den Text zu singen von der Anfangsmelodie. Kennst du The Famous Mr. Red? And no one can talk to a horse, of course.
Achso, das sprechende Pferd. Horse, ja.
Aber das kriege ich auch nie hin. Mhm. Aber Rudolf, ja, die stehen im selben Stall, deshalb frage ich.
Okay. Würde jetzt dieses Meme passen. No one, Doppelpunkt.
Ja.
Und dann Rüdiger, Mist, das Intro von Mr. Horse kriege ich auch nicht hin.
Naja.
Okay.
Gesponsert, wir sind von der Imkerei-Peschel Biederadler bei Weinting.
Dem Honiglieferanten unter den Honiglieferanten.
Und Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung. Danke, danke, danke für die Spenden. Und auch ihr könnt euch beteiligen, wobei ich an Weihnachten vielleicht eher dazu rate, das für gemeinnützigere Dinge als den Brennerpass zu tun. Will euch nicht abhalten, dann könnt ihr unter bernie.meyer@gmail.com per PayPal euch beteiligen oder mir schreiben, wie man spendet.
Ich glaube, man kann beides machen. Wenn man sich in der Lage fühlt.
Ja, aber wenn ihr entscheiden müsstet, dann.
Dann lieber natürlich.
Gibt es irgendwelchen Kids irgendwo.
Ja.
Unser Thema heute, Rüdiger.
Mhm.
Letzte Woche hatten wir Spiritualität.
Ja.
Mit einer spirituell Selbstbewusstsein. Mit einer spirituell selbstbewussten, vor spiritueller Kraft strotzenden.
Ja, kann man sagen.
Boganski. Heute gehen wir von Spiritualität zu Spirituosen.
Danke, dass du den Witz machst.
Ja, und sprechen über Alkohol.
Danke. Ja, ich hätte mich nicht getraut, ihn nochmal zu bringen.
Ja, okay. Pünktlich für uns, also ich dachte pünktlich zur Weihnachtssendung, jetzt mal Scherz beiseite, dachten wir, das Thema liegt gut bei uns die Woche, oder?
Ich finde schon.
Ja, genau. Und wir haben auch einen Gast. Rüdiger hat nämlich Peter von den anonymen Alkoholikern akquiriert. Wir telefonieren mit Peter, also wir haben ein Remote-Interview, das aber sehr gut klingt eigentlich. Das kommt später in der Sendung und Peter macht die Öffentlichkeitsarbeit dort, ne?
Ja, also im Moment, er hat hat mich laut am Kopf gekratzt, ich hoffe, das hört man nicht. Genau, er macht die Öffentlichkeitsarbeit für eine Zeit lang. Das passiert bei den anonymen Alkoholikern im Wechsel. Hm. Hat er uns erzählt.
Genau. Und im zweiten Teil der Sendung sprechen wir quasi über unsere eigene Alkoholiker-Vergangenheit.
Beenden wir eigentlich unseren Podcast, ich frage dich das jetzt, weil ich es versäumt habe, dich das vorzufragen. Beenden wir unseren Podcast mit dem Interview von Peter oder reden wir danach noch ein paar Sätze? Das erinnert mich so ein bisschen an verdammte Erleuchtungszeiten.
Ach so.
Da haben wir das gerne mal so gehandhabt.
Ich glaube, wir reden vorher und sagen dann am Schluss noch, wünschen noch frohe Weihnachten.
So machen wir es.
Das wäre mein Plan.
Gut, gut, gut.
Okay, Rüdiger, hast du Hörerpost für uns?
Du, ich habe mir selber eine einwöchige Pause auferlegt mit der Fake-Hörerpost, weil ich so ein bisschen ich würde mich ein bisschen selbst kasteien, weil meine Fake-Hörerpost, ich fand sie letztes Mal zu lustig. Mhm. Ja, ich habe so deshalb, weißt du, lustige Namen, Hermann Nostril, und dann geht's um Nasenhaarschneider. Ich habe mich ein bisschen geschämt. Okay. Deshalb habe ich mir das selber auferlegt. Hast du was Post bekommen, Bernie?
Ja, ich habe Post bekommen. Und zwar von Elena Reibold. Aus Münster.
Nee, es geht jetzt um Neurodermitis.
Nein.
Nein.
Ihr vegetarischen Gesellen, esst ihr eigentlich Fleischersatz zu Weihnachten? Also sowas wie vegane Ente. Wenn nein, was gibt's sonst?
Hm. Schöne Frage. Ich sag mal so, vegetarische Ersatzprodukte haben einen gewissen Stellenwert bei uns zu Hause, werden aber, glaube ich, gar nicht mehr so als, ich denke da nicht drüber nach, dass das ein Ersatzprodukt ist. So, wir essen, manchmal gibt es Tofu oder irgendwas aus Seitan oder sowas oder weiß gar nicht, was noch, aber es ist jetzt, es wird nicht.
Sagt man Seitan oder sagt man Seitan? Ich weiß es nicht. Ich frage wirklich völlig naiv.
Ich sage immer Seitan.
Ja.
Ich habe auch immer lange Zeit Essener Brot gesagt, bis mir klar wurde, dass das Essener Brot ist.
Okay.
Ja. Gut. Du, ich bin überfragt.
Nein, ich wollte dich nicht bloßstellen.
Nee, Quatsch.
Ich weiß es selbst nicht.
Eins meiner großen Weihnachts-Specials, was ich vielleicht Weihnachten machen werde, ist, ich mache selber Rotkohl mit Ingwer und so Zeug. Und aber sonst so relativ klassisch, so mit, also auch lang gekocht und. So, und Klöße dazu und dazu eine Pilzsoße, da ist halt kein Fleisch drin, sondern Champignons und sehr viel Tahin und Erdnussbutter.
Why not?
Why not? Und du, Bernie?
Also ich schließe mich ja einer anderen Familie an beim Weihnachtsfest feiern und mein Sohn wünscht sich Lachs zu Weihnachten.
Okay.
Und da ich ja hin und wieder Fisch esse, werde ich da, glaube ich, den Lachs besorgen, anbraten, würzen und mitessen.
Na Mensch.
Das ist mein Plan.
Kann man
dazu
machen, finde ich.
Ja, möchte Reis dazu.
Aha.
Ja. Da gibt es natürlich noch viel drumherum, vegetarische Küche von meiner Ex-Frau. Das klingt auch alles sehr gut. Ich habe den Menüvorschlag schon gelesen. Aber das führt jetzt zu weit.
Das ist euer Verhältnis.
Was?
Menüvorschläge, das ist ja.
Ja.
Verhältnis war jetzt zu hochgestochen, das Wort, das war falsch. Du kriegst Menüvorschläge vorher.
Nein, sie fragt mich halt, ob ich das gut finde.
Okay, ja, finde ich gut.
Patchwork will organisiert sein, Rüdiger.
Ja, glaub's.
Okay. Du, vielleicht kommt die Elena Reibold deshalb auf diese Frage, weil Anfang Dezember hat nämlich Singapur als erster Staat weltweit, Rüdiger, das In-vitro-Fleisch zugelassen.
Alright.
Ja, da habe ich ein Interview gelesen mit einem Wirtschafts- und Ethikexperten namens Nick Linhi. Und der hat gesagt, dass er das eigentlich, das ist ein guter Ansatz. Das muss zwar wirklich noch unglaublich viel Geld kosten, aber wenn man nicht damit anfängt, dann wird es auch nicht hergestellt und dann wird es irgendwann auch nicht günstiger, sagte er. Das leuchtete mir ein.
Ja.
Und er hätte wohl schon auch die ersten, glaube ich, Chicken McNuggets aus In-vitro-Fleisch gegessen und hat gemeint, die wären völlig okay. Also das ist quasi Fleisch, was im Genlabor hergestellt ist. Ne?
Okay.
Also es ist tatsächlich Fleisch. Mhm. Es ist kein Fleischersatz.
Ja.
Und deshalb auch noch sehr teuer.
Okay.
Und
würdest du das essen?
Ich würde es probieren. Allerdings kann ich dir jetzt schon gleich sagen, was den eingefleischten Vegetarier, lustiges Wortspiel, Bernie, davon abhalten würde, ist nämlich, dass dafür für die Herstellung noch ein fötales Kälberserum verwendet wird.
Ich muss sagen, fötales Kälberserum.
Es klingt einfach nicht gut.
Klingt nicht gut. Es klingt nicht gut. Es ist so.
Es tut dem Kalb weniger weh, als wenn man es schlachtet. Das, glaube ich, kann man definitiv festhalten.
Ja.
Mm, ja.
Es erinnert mich so ein bisschen an so eine Art von ein Schema, was man im Moment auf Twitter viel liest, so was ich was, du isst, was ich was, Wurst aus dem Hause Tönnies, aber hast Angst, was im Corona-Impfstoff drin ist. So, das ist relativ inkonsequent.
Ja, ich habe was Lustiges gelesen, wo einer gesagt hat, als Viagra auf den Markt kam, hat irgendwie war alles sofort ausverkauft. Und bei Coronavirus so, boah, weiß nicht, ich muss jetzt mal gucken, was das genau ist.
Ich habe auch gelesen, fand ich auch ganz gut, hat die Bundesregierung schon was gestartet, jeder, der sich impft, bekommt kostenlos einen Volkswagen oder zumindest einen ordentlichen Rabatt. Das käme vielleicht an in Deutschland.
Ist ein komisches Land irgendwie.
Ist ein komisches Land.
Und dazu habe ich auch einen Artikel wieder gefunden auf SZ von Hilmar Klute. Den Artikel finde ich, finde ich mal so, mal so.
Das habe ich auch gelesen. Ich hab mir auch Hilmar Klute angeguckt, ja.
Finde ich alles gut in dem Artikel. Es geht darum, dass man jetzt plötzlich ständig Kabarettisten um ihre Meinung fragt, auch zu politischen und gesellschaftlichen Dingen. Also von Lisa Eckert bis Serdar Somuncu und was weiß ich, Florian König, keine Ahnung, wie sie alle heißen, überall wird. Aber er nennt auch den Martin Sonneborn, ne? Mhm. Also überall wird quasi auch in Talkshows, politischen Talkshows, wird quasi eine Meinung oder auch eine pointierte Meinung oder vielleicht eine Meinung, die nur einem Kabarettprogramm entspringt, das kann ja auch sein, oder manchmal wird es so getan, wird quasi als nennenswerter politischer Kommentar gewertet. Und das kritisiert er. Und ich finde, das kritisiert er zu Recht, auch wenn er ein bisschen grober Keule darüber zieht über alle.
Groben
Kelle?
Mit dem groben Kamm, der Bürste, ich weiß es nicht. Aber finde ich genauso. Ich finde auch, er hat einen Punkt, aber es ist der Artikel an sich, sich überzeugt mich jetzt auch nicht.
Nee, aber er schreibt was Tolles, das möchte ich kurz zitieren. Weil er bringt so ein bisschen auf den Punkt, was wir manchmal weniger eloquent hier diskutieren. Und zwar, er schreibt, es gibt ein grundsätzliches Missverständnis im Verhältnis des Kabarettismus.
Fand ich auch interessant,
zur informierten Öffentlichkeit. Diese ist, das suggeriert schon ihr Name, aufgeklärt. Das Kabarett dagegen ist es nicht. Einige Kabarettisten haben aus der Trickkiste der Postmoderne das Gimmick der Figurenrede geklaut und glauben nun allen Ernstes, sie könnten den abgefeimtesten Müll reden, denn es ist ja ein anderer, der da spricht. Wer aber soll der andere sein? Auf der Bühne steht ein schlechter Kabarettist, der ist und das redet, was er vorher aufgeschrieben hat. Wenn der nicht schlechte, sondern grandiose, das ist jetzt kommt ein kleiner Dreh, wenn der nicht schlechte, sondern grandiose Schauspieler Helmut Qualtinger Unfassbares über Juden redete, spielte er den Herrn Karl, eine Theaterrolle, die nichts mit Qualtinger gemein hatte und jedes Missverstehen von vornherein ausschloss. Es ist natürlich ein bisschen kulturklug geschissen auch, aber am Herrn Karl, finde ich, ist der Unterschied sehr deutlich aufzeigbar und deshalb gefällt mir auch die Analogie dazu, dass eben das ja keine, das ist kein dezidiertes Schauspiel. Mhm. Du trittst als Kabarettist auf, indem du deinem Publikum suggerierst, dass das, was du dort sagst, auch deine Meinung ist.
Ja, es ist durchaus ein Problem, was ich auch aus der Distel also kenne.
Ja.
Ich fühle mich auch mitunter nicht wohl mit Texten, die ich da spreche. Und natürlich kriege ich dann immer wieder gesagt, ja, das ist einfach eine Rolle. Das ist halt die Figur, die du da übernimmst. Aber ich stehe da halt auch als genau das, was er da schreibt, als der ich bin.
Ja, aber trotzdem seid ihr ein Theater. Mhm. Und du sagst ja wirklich nur Dinge, die für dich geschrieben worden sind. Und andere schreiben ja ihre Texte selber und sind dann auch eigentlich selber. Sie selbst, das haben wir auch gesagt, dass wir haben ja immer wieder das Fazit gezogen, dass wir so Leuten wie Lisa Eckert eigentlich diese Rolle nicht ganz abnehmen, sondern dass wir eher glauben, dass sie sich selber so ein bisschen auf 11 dreht und dann.
Ich habe auch noch jemanden diese Woche, dem ich seine Rolle nicht so ganz abnehme, aber vielleicht kommen wir noch drauf. Ich lass dich mal weitermachen.
Taylor Swift?
Nee, nicht Taylor Swift.
Okay. Nee, ich habe nur neulich in einem Podcast gehört, so Taylor Swift ist a phony. Macht gute Musik, ist eine super Marketingfrau, aber er nimmt ja das alles nicht ab.
Wirklich? Ach, das.
Was ich übrigens, wer das nicht verstanden hat, unseren Anfangsgag, ne?
Ja, Tom Cruise.
Ja, dass ich so rumgeschimpft habe. Das war Tom Cruise am Set von Mission Impossible.
Weil da Leute ihre Maske nicht richtig getragen haben, ne?
War das 9? Ich weiß gar nicht, bei welcher Zahl wir sind. Irgendwas zwischen 7 und 9.
Ja. Wirklich schon 7? Wirklich? Also wirklich schon so weit? Ja,
definitiv.
Wahnsinn.
7, ich glaube 7.
Ja. Na gut, er altert ja auch nicht.
Nein, kann bis 17 machen auf jeden Fall.
Ja.
Genau, und er hat sich, weil Leute ihre Maske nicht getragen haben, war das so?
Ist die verbrieft? Das ist das, was ich gehört habe.
Okay.
Ich habe das gehört, Bernie. Das muss stimmen.
Und der hat es wirklich, also ich habe es ja sanft zu dir gesagt, er hat wirklich rumgeschrien. Und das Interessante, was ich auch von so einem cineastischen Journalisten irgendwie gehört habe, warum sage ich nicht Kulturjournalisten, der gesagt hat, es ist natürlich ganz schön anmaßend zu sagen, Leute, wenn ich hier die Produktion nicht nach Hause schaukel, dann schaden wir damit der Industrie und wirklich unserer ganzen Branche und den ganzen Leuten, die da arbeiten. Das ist anmaßend, ist natürlich überheblich und ist auch so ein bisschen Cruise'sche Attitude.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch Tom Cruise, wie er lebt und lebt. Ich denke gerade an unser schönes Scientology-Buch.
Aber andererseits ist es natürlich auch so, dass er irgendwo auch recht hat. Also die Welt blickt natürlich schon gerade auf die Blockbuster-Produktion, also die Filmwelt und guckt, was ist da möglich, was kann man machen, wie weit kann man noch weiter drehen. Und irgendwie hat er schon recht. Außerdem ist es natürlich fantastisch, sowas zu haben, finde ich. Also wenn... So ein Ausraster, man hört es
viel, viel zu sehr. Ich habe wahnsinnig gern immer diesen Ausraster gehört von Christian Bale.
Ja,
der ist legendär. Das hat mir richtig einen Boost gegeben als Schauspieler. Wo ich dachte, ja, der Christian, der nimmt die Sache ernst.
Ja, du, aber der Tom Cruise, der Ausraster klingt ja auch wie geskriptet eigentlich.
Ich habe auch schon Stimmen gehört, die gesagt, das ist geskriptet.
Ja, das ist Aaron Sorkin eigentlich.
Das ist zu gut.
Ja, okay. Und da sind wir auch, da habe ich jetzt einen Übergang geschaffen, Rüdiger, zum Kulturteil der Sendung, nämlich wir müssen über das Mandalorian-Finale reden. Und bevor wir das tun, möchte ich dir sagen, dass ich neulich einen Podcast mit Sam Esmail, dem Mr. Robot-Schöpfer, gehört habe. Und der hat gesagt, er wurde mal von Jon Favreau eingeladen zu den Dreharbeiten von Mandalorian.
Ja.
Und ich gebe jetzt nur wieder, was Sam Esmail gesagt hat. Er hat gesagt, es ist unglaublich, die sind da in so einem Lagerhaus, irgendwo in West-Hollywood, Ost-Hollywood, keine Ahnung. Und da drehen die alles, das gibt's überhaupt nicht. Man möchte es nicht für möglich halten.
Die drehen alles
in diesem Lagerhaus,
In diesem Lagerhaus.
Ich habe mich jetzt gefragt, wie die diese tollen Landschaftsaufnahmen machen, ob die Drohnen losschicken und das dann irgendwie integrieren oder, aber wenn die wirklich alles
immer... Aber auch so, sag ich mal, größere Dörfer und,
Ich glaube, also, Rüdiger, ich glaube, das ist alles, wie hätten die denn sonst drehen sollen jetzt während Corona auch irgendwie? Die drehen ja weiter, also die sind ja schon wieder am Drehen.
Naja, so Staffel 3. Draußen, also zum Beispiel die Folge, welche ist denn das, wie heißt denn das, The Sanctuary? Ich weiß, wo die da dieses Dorf verteidigen, diese Vietnam-Folge. Mhm. Die übrigens Regie, glaube ich, auch, aber da komme ich gleich drauf. Die Tochter von Ron Howard, Bryce Dallas Howard heißt sie, glaube ich, geführt hat.
Ja, die hat auch in der zweiten Staffel Regie geführt bei meiner Folge,
Genau, das ist, das sieht man aber auch, das muss da irgendwie draußen sein, oder?
Ja, auf jeden Fall müssen sie wirklich mehr, als man denkt, einfach mit, wahrscheinlich sagt man Greenscreen oder so.
Mhm.
Also ich glaube, es ist irre, was technisch möglich ist irgendwie. Ja. Wenn man noch gesagt hat, so bei, weißt du, so bei The Phantom Menace und dem Film hat man die Greenscreens angesehen und vielleicht auch, dass die Schauspieler sich nicht agiert haben oder das ungewöhnlich war für sie. Das ist, glaube ich, das ist passé. Ich glaube, du kannst einfach mit in ein Studio gehen und da deinen gesamten Film drehen. Ich glaube, es ist alles möglich. Ich glaube, du siehst es nicht mehr. Hm. Und wir hatten ja auch in der Folge gleich auch noch ein weiteres Beispiel für technologischen Fortschritt.
Ja. Willst du schon sagen? Nein.
Nee.
Wie machen wir es?
Ich wollte nur sagen, warum wir zur letzten Folge nichts gesagt haben.
Ja.
A, habe ich es vergessen.
Das ist ein gewichtiger Grund, ja.
B, hat es mich, warum habe ich es vergessen? Weil es mich jetzt gar nicht so vom Hocker gehauen hat.
Hm.
Ich finde, das hatte ich auch neulich zu dir gesagt, ich finde, man hat Bill Burr da ein bisschen viel aufgehalst, indem man ihn 40 Minuten gezeigt hat und auch noch ihm so eine Ethik eingeimpft hat, wo er quasi reflektieren, die Gräueltaten des Imperiums reflektieren musste.
Ja, man hat ihm mal kurz so den wichtigsten Bogen überlassen, so den dramaturgischen,
It was a bit much.
Ja, ist ein bisschen überfordert, aber ich finde, er hat sich wacker geschlagen. Ich finde, er hat sich also ich fand ihn interessanter oder besser als... Keine Sorge, wir verlieren keine Radkappe. Bernie hat sich nur die Teekanne aufgeschraubt. Radkappe. Siehst du, ich bin schon völlig in der Folge drin. Ich bin schon völlig bei auf Achse.
Es war eine Mad Max-artige Filler-Folge.
Ja. Ich finde, sie wirft. Habe ich den Satz mit Bill Burr schon zu Ende geredet? Nee. Ich finde, er hat sich besser geschlagen als in der ersten Folge, wo er mitgespielt hat. Aber sie wirft Fragen auch auf. Die Folge. Es hat so eine LKW-Romantik. Mhm. Das hat mir schon gefallen. Mir hat auch diese LKWs gut gefallen, die Juggernauts.
Mhm.
Was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, offensichtlich gibt es eine größere Strecke, die zurücklegen müssen mit ihrer gefährlichen Fracht, wo sie sozusagen völlig schutzlos sind.
Mhm.
Wird das irgendwie noch erklärt? Gibt es irgendeinen Grund, warum da nicht Soldaten dabei sind oder TIE Fighter oder irgendwas? Nein.
Nee.
Okay. Ich frag nur. So ein bisschen, hast du mal Lohn der Angst gesehen?
Ich glaube nicht.
Das ist ein Klassiker. Da wird in LKWs Nitroglycerin transportiert. Da gibt es auch diesen Moment, dass die beiden in dem LKW nebeneinander sitzen und sehen den LKW vor sich in weiter Ferne explodieren. Mhm. Und da ist das filmisch richtig großartig. Der eine von beiden dreht sich eine Zigarette. Und die Kamera ist auf dem Paper drauf und er legt das da drin und plötzlich macht es nur so einen Druckwolle und ist der ganze Tabak weg. Mhm. Und er so, guckt hoch und dann erst sieht er die Explosion.
Oh.
Er hat vor, also die Druckwelle haut ihm sozusagen den Tabak aus der Zigarette. Das ist großartig.
Mhm. Das ist ein Spoiler, ne?
Also, ja, ich glaube für einen Film, einen Schwarz-Weiß-Film aus den, weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte.
Lohn der Angst, ja. Für euch gespoilert
von kann man,
Rüdiger Rudolph.
Ich glaube, den darf man dann spoilern.
Genau, und die Frage, die mir sich aufwarf, ist, warum, was das mit dem Sicherheitssystem des Imperiums oder der kommenden Ersten Ordnung so auf sich hat. Ich finde, man kann sich da ein bisschen einfach, sich da einzuloggen. Erstmal kann man offensichtlich an jeden Computer gehen und geheime Daten da auslesen, als jedermann.
Ja.
Man muss nur sein Gesicht da reinhalten. Es gibt offensichtlich keine Gesichtserkennung.
In dem Sinne, nein, es reicht, dass du ein Gesicht hast.
Ja, eben.
Ja. Das stimmt.
Und die Passwörter werden, glaube ich, auch nur alle 10 Jahre erneuert oder so.
Ja.
Weil Bill Burr ist ja auch schon eine Weile nicht mehr beim Imperium, könnte man denken.
Tja. Du, aber so ist das mit so Institutionen, wenn die zu groß werden, da verliert man leicht den Überblick, glaube ich.
Hm.
Ja, das ich glaube, letztendlich ist das Imperium auch an sowas gescheitert.
Vielleicht, ja, du, ich habe gestern
Hot Take, ich weiß,
Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen hier mit dem Kollegensohn. Und da ist mir auch aufgefallen, da passieren auch so ein paar Sachen, die mir nicht so. Die Palpatine als super cleveren, intriganten und vierdimensionalen Schachspielenden kommenden Imperator nicht passiert wären. Ich glaube, man wird einfach überheblich als Imperator vielleicht. Oder als Kaiserreich an sich, oder?
Ich glaube auch. Ja. Ja.
Gut, dann kommen wir zum Finale. auch da muss man sagen, ist das ein Darth Vader Cosplayer? Der einfach nur sich nicht traut, vor seinen Leuten die Maske aufzusetzen, weil der Rest wirkt schon ziemlich Darth Vader-ig.
Ja, ist eine interessante Theorie, ja. Halte es für möglich.
Ja. Auf jeden Fall, ich finde, da wird auch relativ einfach sich Zugang verschafft zu diesem Kreuzer, dem Imperialen. Weil eigentlich könnte man ja schon sich wundern, warum Boba Fett kein einziges Mal trifft. Und eigentlich würde ich doch mal gucken, wer sitzt in dem Shuttle, bevor ich das da ungehindert reinlasse.
Und warum man das Garagentor so eng macht.
Plötzlich, ne?
Ja.
Bei einer anderen Situation ist es ein Riesenhangar.
Hast du auch, also
in 100 anderen. Aber vielleicht ist
es. Es hat mich ein bisschen. Unsere Garage damals war zu eng tendenziell für unser Auto. Und ich rede von den 80er Jahren. Hm. Wir hatten eine unfassbar kleine Garage. Und mein Vater hat mehrere Autos verschrabbelt, ja. Oder immer wieder das gleiche
auch. Wir auch.
Ja.
Und deshalb waren da nie Autos drin.
Vernünftig. Ja. Also du hast da deine Fahrräder- und Tischtennisplatte.
Ja, genau.
Gut.
Ganz genau, ganz genau. Oder so Industriemüll halt.
Ja, ja.
Good old times. Auf jeden Fall, dann passiert Folgendes. Der Mando findet Grogu und Moff Gideon, beide. Mhm. Und letztlich ist es alles ein Ploy, damit Moff Gideon, also Moff Gideon hat dann merkt, wenn er schon nichts mehr zu melden hat, dann verliert er quasi den Darksaber wenigstens gegen Boba Fett, gegen den Mandalorian. Wie heißt er? Din Djarin oder so ähnlich?
Ja, das habe ich jetzt auch mal wieder, das habe ich nicht mitgekriegt, dass er so heißt. Ja. Aber Din, ja, offensichtlich
habe ich auch
so Din, ja.
Genau, weil er dann feststellt, okay, wenn er den Darksaber im Duell gegen den Mandalorian verliert, dann hat ihn nicht Bo-Katan, weil das geht nämlich nur über Duell.
Ja, man kann
es. Wie heißt es? Trial by Combat. Heißt es auch bei Game of Thrones.
Ja, genau.
Ja. Und ich sag dir, das ist aber. Fandest du nicht auch, dass es ein bisschen streng gehandhabt wird?
Ich finde, es wird sehr streng gehandhabt. Es ist irgendwie so ein bisschen seltsamer Kniff. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Geschichte mit den, wie entlässt man einen Elfen aus, einen Hauself aus Harry Potter, mit dem, du musst einen Socken nach ihm werfen oder irgendein Kleidungsstück.
Dobby,
ja. Ja. Mal gucken. Ich glaube, ich schätze mal, das wird wieder aufgegriffen, weil Freund Din ist ja auch so, ach komm, jetzt nimm das Teil einfach. Hm. Aber alle sind so, so einfach ist das nicht. Also.
In Rebels hat Sabine
Bo-Katan
damals den Darksaber überreicht und hat gesagt, du, ich will gar nicht Anführerin von Mandalore sein, nimm du ihn. Und Bo-Katan so, yeah, well, okay.
All right. Ach. Ja. Also das Thema gab es schon mal.
Ja.
Und da ging's.
Da ging's.
Na gut. Ich. Mando wird sowieso immer, finde ich, immer rebellischer, was so Kodexe der Mandalorians angeht. Auch er nimmt da längere Zeit den Helm ab.
Ja, wobei das hätte, ich finde, das war ja diese berührende Helmabnahme-Szene mit Grogu.
Mhm.
Ich finde, das erste Helmabnehmen mit Bill Burr war nicht so spektakulär. Das hätte man sich aufheben können für die letzte Folge.
Ja gut, da war er ja nur dem Computer zugewandt. Hm. Aber es war schon mal so ein, ja. Meine spontane Reaktion auf das Gesicht von Pedro Pascal war, oh, die Jahre in Mexiko haben ihn doch mitgenommen. Aber allerdings hat er auch gerade schon gegen Moff Gideon und gegen einen einzelnen Darktrooper gekämpft. Insofern kann er auch schon mal ein bisschen echauffiert aussehen.
Ja, genau. Auf jeden Fall greifen irgendwann die Darktroopers an und dann kommt ein Jedi to the rescue, der alle wegsäbelt,
ja.
Lichtsäbelt. Und da fragen sich dann natürlich die Experten, so wie ich in dem Moment gefragt,
ist es Ezra? Who is that girl?
Ist es Ezra? Ist es Mace Windu? Ist nochmal Ahsoka? Wer kann es sein? Aber man hat es dann schwarzer Handschuh, grünes Lichtschwert, dunkles Outfit. Man konnte sich's denken.
Ich sag dir was, Ben, ich wäre von selber nicht drauf gekommen, aber als du so aufgezählt hast, boah, wer könnte das jetzt sein, hast du irgendwann als zweiten oder dritten Luke Skywalker gesagt. Und ab dem Moment war ich mir sicher, dass es Luke Skywalker ist.
Und dann war es der digital verjüngte Mark Hamill.
Ja.
Ja. Und da ich ja gestern nochmal Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen habe.
Machst mich fertig, Bernie, ja?
Ja, das wollte der.
Ja, ist doch gut, nein. Person.
Habe ich festgestellt, das tut Luke gut, dass sie ihm, der hat ja echt so ein bisschen Prinz-Eisenherz-Schnitt in Rückkehr der Jedi-Ritter. Es tut gut, dass sie das nochmal so ein bisschen kürzer und gestylter gemacht haben, die Frisur. Also die Frisur fiel mir sehr positiv
auf. Dir fallen die richtigen Sachen auf, ja.
Ja.
Ich glaube, das Haare auch wahrscheinlich auch, also ich glaube, sich hoch auftürmende Frisuren sind, glaube ich, stellt CGI immer noch für große Probleme. Oder ist wahrscheinlich rechenintensiv. Also ich glaube, Haare ein bisschen reduzieren ist ganz gut.
Ich habe auch dann.
Oberfett wäre zum Beispiel überhaupt kein Problem. Ja.
Ja. Ich habe zum Beispiel gelesen, ach genau, und dann bist du ja gegangen, weil wir haben es bei mir geschaut und dann habe ich dir hinterher geschickt, da ist noch eine After-Credits-Szene. Hast du die noch gesehen?
Die ich heute Morgen noch, fiel mir das ein, heute Morgen noch gesehen habe.
Ja.
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 Ja, Boba Fett übernimmt den Iron Throne.
Ja, genau, den Jabba the Hutt-Palast.
Ja.
Ist es jetzt wieder eine eigene Serie? Ist es wieder ein Spin-off?
Mir
oder
so aus.
Oder ist es die dritte Staffel von Mandalorian? Es ist
eine Ankündigung auf die neue Serie, wie heißt das?
The
Book of Boba Fett.
Ja, aber vielleicht ist The Book of Boba Fett auch nur Mandalorian Season 3.
Vielleicht kommt es auch nur als Buch raus. Wir wissen es noch nicht.
Ja.
Gut, das könnte auch sein.
Gut oder nicht gut?
Ich kann es gar nicht, ich bin unentschieden ein bisschen. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, was wir zusammen geguckt haben. Dadurch habe ich mit einer anderen Haltung geguckt als sonst. Vielleicht ein bisschen kritischer, ein bisschen so, dass man sich so gegenseitig mit ein bisschen entertainen wollte, mit Anmerkungen, die man dazu hat. Ich war nicht ganz so drin. Für mich die beste Folge in dieser Staffel war wirklich die mit Yoda auf dem heißen Stein. Die drittletzte, glaube ich. Mhm. Ja.
Ja.
Ja. Also war für mich nicht der Höhepunkt der Staffel. Ich fand's gut. Bin mir noch nicht mal sicher, ob ich mich freue, Luke zu sehen. Ich komme auch wieder zeitschienenmäßig ein bisschen durcheinander, dass ich jetzt wieder dann jungen Luke vorm Augen habe. Aber das ist etwas, das muss ich mit mir selber ausmachen.
Also wir sind nach Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ja.
Und es gibt natürlich jetzt auch die Frage, was passiert mit Grogu, wenn er von Luke ausgebildet wird? Ist er dann einer der Schüler, die von Kylo Ren dann irgendwann da bei diesem Scharmützel, bei diesem Ausbildungsscharmützel.
Beim Massaker.
Bei dem Star Wars Gorch Fock.
Gott.
You know what I mean?
Dazu, Gogo. Eine Hand fürs Schiff, eine für dich.
Ja, und genau, wir sind nach Rückkehr der Jedi-Ritter, also Luke trainiert, bildet jetzt Jedi-Ritter aus, sucht die und bildet die aus.
Ja.
Auf dem Stand sind wir. Er ist noch nicht der gehässige Eremit aus The Last Jedi, aber. Der
gehässige Eremit. Das ist auch eine Folge. Ja. die wurde nie umgesetzt. Der gehässige Eremit. Ja.
Genau. Aber insgesamt.
Was sagst du? Wie hat es dir gefallen?
Genau, ich wollte sagen, jetzt zu Book of Boba Fett wollte ich noch nachtragen. Ich bin ein bisschen overwhelmed von diesem ganzen Star Wars Content, der auf uns zukommt in den nächsten 2 Jahren. Ich weiß dann nicht, ob ich so eine einzelne Serie noch so schätzen werden könne und vielleicht nicht sogar auch ein bisschen zu kritisch dann rangehe. Was mir bei Mandalorian gefallen hat, erstens mal, It was a blast. Mhm. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich konnte auch so schön unkritisch und unvorbelastet da reingehen, weil Rise of Skywalker so ein Scheißdreck war. Und ich so froh war um eine lockere, leichte, schön inszenierte, auch ein bisschen lustige Star-Wars-Serie. Und ich konnte das einfach ohne Vorbehalte genießen. Und ich hatte so ein altes Star-Wars-Feeling. Jetzt, wenn wieder so viel auf einen einprasselt, habe ich so ein bisschen Angst, dass die Magic wieder verloren geht. Aber
ja, geht mir genauso.
Ja, Benefit of the Doubt.
Naja.
Erstmal.
Was ich als ganz klar als Problem sehe, ist, wir müssen uns dann was überlegen für den Brennerpass. Ich meine, wir reden gerade in einer Intensität über The Mandalorian.
Ja. Ja, ja.
Da unseren Fußball, ehemaligen Fußballhörern, wenn wir nochmal über Fußball so intensiv geredet hätten, ich weiß nicht, was dann passiert wäre.
Ja. Ich weiß auch nicht, was das mit den, ich will nicht sagen, dass weibliche HörerInnen ist Quatsch. Mhm. Doch, weibliche Hörerinnen.
Weibliche, ja.
Ja, HörerInnen. Hörerinnen in dem Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, was das mit denen macht, wenn wir über Star Wars reden. Ich will dir nicht absprechen, dass die Interesse für Star Wars hegen, aber ich weiß auch nicht, ob sich jede Woche eine halbe Stunde Star Wars Content anhören
kann. Das können wir nicht machen.
Eigentlich nicht, ne?
Wir können es nicht machen. Ja. Also, oder du kannst es machen im Sinne von, ich habe das und das gesehen, es hat mir gut gefallen, schaut es euch an.
Ja. Oder wir machen
drei Sätze.
Ein Spin-off.
Drei Sätze. Oder wir machen das Star Wars Special.
Ja.
Das wäre eine Möglichkeit, aber
okay, gut.
Da müsste ich auch nochmal in mich gehen.
Ja, ich wollte noch was Lustiges nachtragen zu diesen ganzen Disney-Formaten, die da announced worden sind. Es wird nämlich auch ein Format über Buzz Lightyear geben, eine Buzz Lightyear-Serie, was von Toy Story.
Ja.
Und das haben eigentlich alle so hingenommen. Aber dann hat Chris Evans, der da mitspielen wird, hat sich bemüßigt gefühlt, richtig zu stellen. Übrigens, es handelt sich hierbei nicht um das Spielzeug Buzz Lightyear aus Toy Story, sondern um den echten Buzz Lightyear und seine Geschichte.
War das ein Fehler von ihm, das zu tun?
Nee, von ihm ist es völlig in Ordnung, aber jetzt, da tun sich viele Fragezeichen auf. Also wir sehen jetzt quasi eine Realverfilmung von Buzz Lightyear, der aber kein Spielzeug ist, sondern ein
Okay, also echter, die Vorlage für das Spielzeug.
Ja.
Okay, interessant.
Die fiktive Vorlage für das fiktive Spielzeug aus einem, in Real gedreht, die aber aus einem Zeichentrickfilm. Das wirft viele Fragen auf.
Naja.
Okay. Gut, also weg von Disney und Star Wars.
Weg.
Pfui. Ich habe was ganz Ekliges gesehen, Rüdiger. Und was ganz Tolles.
Okay, du hast gesehen, was Ekliges war, die Bild-Doku
Richtig.
Auf Amazon Prime. Yes, wir kommen da noch drauf.
Ja.
Wir kommen zu Leuten, die vorgeben, etwas zu sein, was man ihnen nicht abnimmt.
Okay, hast du auch ein bisschen reingeschaut?
Ich habe mir gestern mal die erste Folge angeguckt.
Ah, ich habe mir die Drosten-Folge angeschaut, die kommt ein bisschen später.
In den ersten 10 Minuten der ersten Folge geht es ja auch schon um Drosten, da möchte man ja abwinken. Aber du hast es gibt eine, es gibt richtig eine Folge zum Thema zu Drosten.
Ja. Okay. Sag du zuerst.
Ich habe es mir angeguckt für diese Situation jetzt, weil ich irgendwie ahnte, dass wir drüber reden werden.
Hm.
Eigentlich, ich habe es unter Krämpfen geschüttelt mir angeguckt. Eigentlich möchte ich das natürlich nicht gucken. Irgendwie denke ich, muss ich es aber mal tun. Mein Haupttake, wenn ich den zusammenfasse, ist wirklich genau das. Ich finde, die spielen alle Journalisten. Oder nicht alle. Einige haben ja wohl, die Redaktion haben ja mittlerweile seit dieser Serie, diese Doku oder wenn man sie so nennen will, schon wieder verlassen. Aber gerade bei Julian Reichelt denke ich, was macht denn der da? Ich glaube ihm das nicht. Ich glaube ihm das auch nicht, wenn er sagt, die Kanzlerin, ja okay, sie hat den richtigen Ton getroffen, aber die Deutsche fragen, wer zahlt nächsten Monat meine Miete? Wer zahlt meine Miete? Und dann geht der Satz weiter, ich habe mir eine Wohnung gekauft, wie soll ich denn das weiter bezahlen? Ja, Moment, von was reden wir, von Miete? Das ist jetzt sehr spitz, finde ich, aber ich glaube ihm das nicht, dass er sich so für die Nöte der Deutschen und ihre Mieten interessiert. Das glaube ich ihm einfach nicht. Der spielt da irgendwie die Stimme des Volkes zu sein oder was auch immer.
Ja, aber das ist mein Takeaway, wäre das, dass das allgemein ein Spiel ist. Und zwar jetzt nicht nur für diese komische Doku, deren Existenzberechtigung ich sowieso überhaupt nicht verstehe. Da muss man Amazon wirklich mal fragen, was das soll, bitte. Also, das ist ja reinste Bildpropaganda. Mhm. Das ist ja überhaupt nichts. Da gibt es ja auch kein Voice-Over oder irgendwas, da wird ja nichts hinterfragt, oder?
Also ich habe nur die erste Folge gesehen, aber es wird nicht kritischer, oder?
Also bei dem, was ich gesehen habe, nicht.
Nee, okay.
Und das war ein paar Folgen später. Naja, aber auf jeden Fall, genau, ich habe das Gefühl, das hat mich fast ein bisschen traurig gemacht, weil da sind Leute, die haben so viel Einfluss und es sind Jungs beim Spielen.
Ja.
Ich glaube, die können schon was.
Ja.
Aber die spielen, die gehen zur Arbeit wie so ein bisschen, oh geil, heute treffe ich mich mit meinen Kumpels und baue so ein bisschen Fischertechnik.
Ja, ich,
also,
ich
weißt krieg, du, das ist,
ich krieg die Leute, die ich da gesehen habe, nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich die jetzt wahnsinnig sympathisch fand, aber ich krieg die nicht zusammen mit dieser Zeitung.
Das ist das Interessante überhaupt, ja. wenn man mit Springer in Kontakt ist auch. Also ich habe ja auch schon für die Springer-Presse auch schon Dinge geschrieben, natürlich nicht für die Bild-Zeitung. Und auch bei dem Unternehmen, für das ich immer wieder tätig bin, selbst da gibt es über Dreiecken so ein Springer-Investment. Also ich kann mich da nicht total freisprechen von Springer-Kontakten. Mhm. Ich kann halt, ziehe halt meine Linie immer, wenn es darum geht, was tatsächlich auch nur entfernt ist, was mit der Bild-Zeitung zu tun zu haben oder auch für die Welt. Wobei ich für die Welt ja auch schon mal geschrieben habe, so ein Fußballartikel.
Stimmt. Mhm,
ich erinnere mich. Also ich, wie gesagt, nur mal zur Transparenz, dass ich da überhaupt nicht der Säulenheilige bin. Aber Entschuldigung, wenn ich das sehe, das verstehe ich einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Da sind irgendwelche Jungs, die irgendwie so irgendeinen Quatsch spielen. Irgendwann so ein Bauerntheater-Journalismus aufführen. So kommt mir das vor. Und dass die so eine Macht haben mit ihren Spielchen und auch tatsächlich auch eine Gesellschaft dann doch, muss ich leider das Klischee bemühen, so entzweien können mit ihren, einfach weil sie Bock haben gerade an einem Tag. Das hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt, muss ich sagen. Davon abgesehen, dass die Doku natürlich an sich ein totaler Scheiß ist. Also ja. Es ist natürlich einfach ein Scheiß. Also das ist weder handwerklich noch irgendwie spannungsbogenmäßig, ist einfach ein Scheiß. Also das hat überhaupt keine Daseinsberechtigung. Die Doku an sich. Die Bild-Zeitung, ja.
Ja, sehr, sehr.
Also wirklich ein Schmarrn.
Seltsam.
Ja. Gut, dann habe ich was Gutes geguckt.
Ah.
Und zwar über HBO Max, Proxy, 1000 Umwege. ich hoffe, es ist bald in. Also, ich habe es tatsächlich bei.
Wie so einen frühen Hackerfilm. So, können wir den Anruf zurückverfolgen? Ja, gib mir noch 10 Sekunden, dann sieht man so eine Linie so einmal quer du über so den ähnlich, Ozean, ja. Dann über den nächsten, über den. Ja.
Ich war bei Sky Atlantic, ja. War bereit, hier Geld zu zahlen für diese Serie, aber aha. Das gab es natürlich nicht.
Ah.
Ja. Die Serie heißt Industry. Es
ja.
geht.
Ah ja, haben wir letzte Woche schon geredet.
Es spielt
ja.
in London. Mhm. Es geht um Jungbörsianer. Sag mal das noch, Börsianer. Kommt mir komisch vor.
Du hast nicht gegendert, aber das muss man da auch, glaube ich, nicht.
BörsianerInnen?
Nee, das ist Quatsch. Müsste man natürlich da auch. Ist auch schon wieder. Ach,
ich weiß es nicht.
Jetzt wird's doof.
Auf jeden Fall. Nee, man kann da übers Gendern kann man immer reden, finde ich.
Nee, aber was ich gesagt habe, dass da, ich habe jetzt gerade getan, als gäbe es da keine Frauen. Gibt es nur junge, deppige Männer, aber das stimmt nicht. Gibt's
nee, auch Frauen? Nee, da spielt auch eine Frau die Hauptrolle.
Ja, ja.
Und das ist tatsächlich, die sind bei so einem Trading-Unternehmen und die müssen sich bewähren, keine Ahnung, so eine Art Probezeit haben die. Und dann stellt sich raus, ob sie wirklich eingestellt werden. Und das ist merkwürdig, weil es geht eigentlich um, also mich interessieren weder Börsengeschäfte, noch gucke ich, noch ich bin auch mehr seltsam.
Warum nicht?
Ich bin auch seltsam berührt oft, wenn ich Leute sehe in Serien, die viel Drogen nehmen und Sex haben, komischerweise. Hm. I May Destroy You, reden wir nächste Woche drüber. Mhm. Aber irgendwie ist es faszinierend. Ich glaube, es liegt so ein bisschen an den Schauspielern und an der Lässigkeit, mit der das inszeniert ist und auch ein bisschen, ich glaube, so der geistigen Verwandtschaft zu Succession auch.
Ah, okay. Ja.
Das ist eine tolle Serie. Ich habe 4 Folgen gesehen, also eigentlich fast gebinged und ich glaube, nächste Woche machen wir unsere Serien und Kulturgüter des Jahres und ich glaube, da wird's Industrie in die Top 10 schaffen.
Alles klar, ich habe ja viel nachzuarbeiten, da gucke ich auch mal rein.
Und
ich habe schon diese Woche reingeguckt.
Wirklich, Entschuldigung.
Ja. Nee, nein, du bist noch bei, mach erstmal Industrie fertig. Ja?
Tolle Schauspieler.
Ja.
Mayala Harold ist die Hauptdarstellerin und das ist ganz... Ganz gutes Handwerk, Rüdiger. Ich bin mir sicher, du würdest mir zustimmen. Ja, wir können mal versuchen, du kannst auch mal versuchen, das irgendwie zu finden in der Industry, aber ob es klappt, ich kann es nicht.
Ich habe auch noch meine Mittel und Wege.
Ja.
Ich habe für dich schon geguckt auf Hulu, für dich geguckt. Aber ja, irgendwie doch.
Ich nehme es an.
I May Destroy You.
Ja.
Ja. Ja Quatsch, I May Destroy You, Blödsinn. What We Do in the Shadows.
Ja, hast du geguckt jetzt?
Ist sehr lustig, sehr lustig, sehr lustig. Aber reden wir nächste Woche drüber.
Reden wir nächste Woche. Für mich war das während der Pandemie auch gerade so, dass die Staffel 2 kam da raus.
Jetzt verstehe ich auch endlich diesen Tonfall, den du immer hast, wenn du das nachmachst. Guillermo. Jetzt verstehe ich das endlich. Das wird lustig, so rede. Was ist das, die Figur? Ich war mir immer ein bisschen unsicher.
Ja.
Ja. Jetzt,
aber Guillermo, you have to drink more water.
Ja, genau.
Okay, gut. Und dann habe ich noch Paul McCartney 3. Paul McCartneys neue Platte angehört. Paul McCartney 1, Paul McCartney 2, Paul McCartney 3 liegen immer so circa 40 Jahre auseinander. Und es sind immer die Alben, die er alleine aufnimmt.
Ja, und It's a Phony. Nein.
Nein. Er ist, nee, ich glaube, der hat einfach zu viel Zeit und zu wenig
kritische Stimmen um sich
herum. Ja, genau.
Wirklich? Ja. Jetzt wird's geraten.
Ja. Viele mögen das Album, ich finde es.
Scheiß.
Ich mag Paul McCartney natürlich, ich bin großer Beatles-Fan, aber ich finde das. Ja.
Naja. Gut. Aber das, ja.
Ja, okay.
Gut.
Du ist Paul McCartney.
Und das ist das. Ja. Okay.
Was hörst du?
Was höre ich denn im Moment? Ja, ich glaube, Taylor Swift läuft immer noch rauf und runter. Gestern Abend habe ich dann mal dein Lieblingsalbum von
Don Winslow.
Ich lese Don Winslow, ja, das genau. Scherz. Das ist auch sehr schön. Nee, Stranger in the Alps habe ich gestern Abend gehört.
Herrlich. Ja. Gefällt mir immer noch, gefällt mir besser als Punisher, aber es ist natürlich nicht so reif wie Punisher. Das,
ja,
muss man auch sagen.
Es hat einzelne Lieder, die mir wahnsinnig gut gefallen. Als Album insgesamt finde ich Punisher vielleicht dann doch besser.
Ja, vom Konzept und Gesamtfeeling her vielleicht ja.
Naja. Ansonsten war diese Woche bei mir kulturell, wir gehen in Richtung jetzt Lockdown und Vorweihnachtszeit, wo wir es tatsächlich schaffen, wir brauchen Filme, wo wir alle zu viert abends vorm Fernseher sitzen.
Ja.
Ich habe ein kleines Quiz für dich, ein einziges Quiz. Ja, ich habe zwei Filme geguckt, die beide was mit Star Wars zu tun haben, obwohl sie nicht danach klingen.
Die Ewoks Karawane der Tapferen.
Da hatten wir lange überlegt. Aber letztendlich dagegen entschieden. Pass auf, zwei Filme und wenn du es schaffst, dann bist du ein Genie.
Na.
Little Lord Fauntleroy.
Don't know.
Und hast du nie gesehen? Little Lord Fauntleroy?
Nee.
Ich bin mir sicher, es wird auf einem Buch basieren. Klassischer Weihnachtsfilm. Kleiner Junge lebt in Amerika, in New York, mit seiner Mutter. Vater ist verstorben. Irgendwann kommt ein Gesandter eines englischen Earls und sagt, dieser junge Mann wird irgendwann erben, wenn der jetzige Earl verstirbt, weil sein Vater verstorben ist.
Charles Dickens.
Es klingt danach, ist es nicht. Ist es nicht. Sag ich so? Nee, kann nicht sein. Er wird also irgendwann der Earl werden von Dorincourt. Und dann fährt er mit seiner Mutter dahin und der alte Earl ist ein wahnsinnig griesgrämiger Mensch. Und der junge Little Lord Fauntleroy weicht sein Herz auf.
Rüdiger, hättest du gesagt, der kleine Lord, hätte ich genau gewusst, wovon du sprichst.
Ach so, der kleine Lord, natürlich.
Okay, gut.
Gut. Kennst du den Film?
Ja. Ich habe ihn sicher irgendwann mal gesehen, aber ich kann mich nicht dran erinnern.
Natürlich, aktiv. Der kleine Lord. Entschuldige, ja. Das hatte ich gar nicht so beachtet.
Ja, du alter genau. Anglophiliker.
Ja, na gut. Sir Alec Guinness spielt den alten Lord. Mhm. Also als ich meinem Sohn immer sagte, guck, das ist Obi-Wan, dann hat er sich auch da gefreut. Und Apollo 13 haben wir geguckt.
Mhm.
Apollo 13. Eben wegen der guten Bryce Dallas Howard, die schon als junges Mädchen beim Filmset von Apollo 13 dabei war. Ihre Hauptaufgabe war damals als junges Mädchen rumzulaufen und die Essensbestellung für das Mittagessen bei den allen Leuten einzusammeln, um dann gemeinsam beim Essen mit allen da zu sitzen und sich die Rushes, also die ersten, den Rohschnitt oder das, was man an dem Tag gefilmt hat, anzugucken.
Hm.
Weil wohl auch in einer Mandalorian-Folge, die sie in der zweiten Staffel gedreht hat, es müssen sehr, sehr viele filmische Anspielungen auf Apollo 13 sein. Zum Beispiel landet irgendwann, gibt's so diese Sturzfluglandung auf diesem Planeten, in diesem Hafengebiet,
ja.
Ist wohl 1:1 das Landen der Apollo 13-Kapsel, also sozusagen das wo es umgeht, wird der Hitzeschild halten oder nicht.
Ja, da hat sie Regie geführt bei der Folge.
Ja,
das
da hat
ist
sie
da,
Regie
wo
geführt.
Wo Bo-Katan das erste Mal vorkommt. Ja. Sind wir schon wieder bei Star Wars.
Sind wir schon wieder bei Star Wars, ja, aber nur genau. Und Apollo 13 gesehen, es ist wirklich, wirklich ein guter Film. Hast du ihn damals gesehen, kannst du dich erinnern?
Im Kino und aus irgendeinem Grund hat er mich nicht gepackt, aber habe ihn nie wieder gerewatcht.
Ich finde, das lohnt sich.
Weißt du, was ich rewatchen möchte?
Was möchtest du rewatchen?
Ich möchte Tenet nochmal sehen.
Ach komm, du bist doch ein Freak, echt. Warum
ja,
das denn jetzt?
Ja, weil ich was von Christopher Nolan gelesen habe. Und der hat gesagt, Leute, ich möchte einfach nur unterhalten. Was ich mich da beschäftigt habe mit Zeit und sonst irgendwie so, hat er gemeint, so the playing field is not even. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren damit. Ihr müsst, ihr seid nicht, ihr spielt nicht gegen mich Schach.
Ja.
Schaut den Film einfach, also amüsiert euch einfach. Und unter dem Aspekt möchte ich ihn nochmal anschauen.
Habe ich ja schon beim ersten Mal gemacht.
Ja, ich nicht. Also ich habe versucht, ihn zu verstehen.
Ja, wahrscheinlich euch auch. Ja, aber das ist auch, ja, das ist, ich weiß nicht, das funktioniert nicht, finde ich. Ich finde, ein guter Film kann dann halt doch eben beides.
Ja, vielleicht hast du recht. Ich gebe ihm noch eine Chance demnächst mal. Okay, so, jetzt aber zum Thema Alkoholismus. So, du wolltest gerade Herbert Grönemeyer anstimmen, jetzt lasse ich dich.
Natürlich, ich wollte natürlich singen, Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Das
Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot.
Ja, aber weißt du, was die allerbeste Zeile ist? Weißt du sie auch noch?
Vielleicht.
Alkohol ist das Dressing für deinen Kopfsalat.
Ja, stimmt.
Fantastisch.
Ja.
Fantastisch.
Ja, genau. Und bevor wir jetzt mit Peter von den anonymen Alkoholikern sprechen, in einem längeren Interview,
ja,
das über 30 Minuten dauert,
ja,
aber sehr aufschlussreich ist.
Ja, finde ich auch.
Wollen wir kurz vielleicht darüber sprechen, wie unser Verhältnis zu Alkohol ist?
Ja.
Wie ist es jetzt? Jetzt Aktualität, jetzt Stand. Status quo Alkoholismus bei Rüdiger Rudolph.
Bei Rüdiger Rudolph. Ja. Status jetzt ist, ich bin sehr trocken gerade. Bernie Meyer gießt mir Tee nach. Mit oder ohne Schuss? Nee, ich habe während... Nee, im Moment trinke ich nichts. Ich habe während des ersten Lockdowns habe ich nichts getrunken, weil ich dachte, wenn mir heute Abend das Glas Wein schmeckt, dann schmeckt es mir auch morgen Abend und übermorgen auch, weil jeder Abend im Moment gerade gleich ist. Im Moment ist es wieder ein bisschen wieder so. Also es gab zwischendurch...
Du hast Angst davor.
Ja, irgendwie, ja.
Ja. Ja.
Alkohol ist, pass auf, ich habe mir den Satz notiert, Alkohol ist für mich letztendlich, obwohl ich glaube ich, niemand auf die Idee kommen würde, sonst was. Alkohol ist für mich immer auch ein bisschen Spiel mit dem Feuer.
Gibt es da in deiner Familiengeschichte, ohne dass du jetzt auf Details, gibt es da irgendwie Grund zur Sorge?
Nee, irgendwie nicht. Also über meinen Großvater habe ich immer nur so mitgekriegt, wenn die Erwachsenen, also mein Vater und seine Geschwister, meine Onkels und Tanten, über ihn geredet haben, dass immer irgendwann auch der Satz fiel, der war halt alleine, mein Großvater, in einem Haus, wo seine Frau gestorben war, alle Kinder weg, er nur alleine mit dem Hund da, dass da offensichtlich zu viel getrunken wurde. Und irgendwie viel dann auch, Schnäpse getrunken hat und sowas. Das hätte er doch früher nicht gemacht. Zu Gespräche habe ich mitgekriegt. Und ich weiß, dass mein Vater immer ein Ding draus gemacht hat. Das fällt mir so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, auf, wenn er abends ein Bier getrunken hat. Zu Zeiten, wo ich das überhaupt nicht mitgekriegt habe. Wo mein Vater gesagt hat, ein Bier trinke ich noch. So, ich trinke halt abends mal ein Bier. Das ist nicht so viel. Und ich habe immer nur gedacht, ja, mach doch. Also ich habe da überhaupt kein Problem drin gesehen. So, aber ist jetzt, also niemand in der Familie ist in dem Sinne irgendwie, wo man gesagt hat, er ist Alkoholiker oder sie ist Alkoholikerin oder sowas. Oder, na gut, das sagt Peter gleich im Interview, das will ich nicht vorgreifen. Also in der Familie ist das nicht so ein Thema. Wie ist es bei dir?
Ich wollte nur sagen, wir hatten im Brennerpass ja auch Zeiten, wo wir auch durchaus mal Whisky-induziert hier Sendungen aufgenommen haben. Und dann hast du auch gesagt, oh, gib mir die Flasche nicht mit, weil wenn ich sie zu Hause habe, dann mache ich sie auch leer.
Ja.
Also das ist ein bisschen wie, vielleicht ein bisschen bei dir wie mit, kann man sagen, vielleicht mit Süßigkeiten oder anderen Sachen, wenn man es zu Hause
hat. Lustig, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe heute Morgen, ich bin auch sehr früh wach geworden, ich erinnere mich, dass ich damals gelesen habe, als ich über Süßigkeiten recherchiert habe, Süßigkeiten sind kein Grundnahrungsmittel. Da habe ich drüber nachgedacht, Alkohol ist auch kein Grundnahrungsmittel irgendwie. Ne? Obwohl es einem auch manchmal, Alkohol ist überall.
Ja.
Wie ist es bei dir?
Ich habe jetzt eigentlich überwiegend nichts getrunken die letzten Jahre. Also war ein Jahr sogar völlig, völlig abstinent.
Ja.
Hab dann aber in dem Sommer wollte ich einfach ein bisschen netter zu mir sein. Und da habe ich mir erlaubt, auch hin und wieder ein Glas Rosé zu trinken. Also nicht übermäßig. Ich glaube, das meiste, was du miterlebst, war an meinem Geburtstag. Es waren, glaube ich, 3 Gläser dann. Weißt du, mein Geburtstag?
Ja, erinnerst dich? Ja, ich erinnere mich.
Aber irgendwie hat es gepasst. War dieser Lockdown Very Light Sommer.
Naja, du, weißt du.
Und rechtfertige ich mich schon, ne? Das ist lustig, ne?
Ja, es ist.
Aber ich muss dazu sagen, mir hat immer dieses so eine Straight Edge Lebensart hat mir immer eigentlich irgendwie auch imponiert. Mir hat das immer gefallen. Also, das war mir schon immer ein Anliegen, von gar nichts abhängig zu sein. Und hab's aber selten, schaff's selten. Vor allem bei Alkohol, glaube ich. wollte ich es nicht und vielleicht hätte ich es auch nicht geschafft, als ich jünger war. Ich weiß schon, dass ich wirklich zu Uni-Zeiten oder auch dann spätestens, als ich in der Gastronomie gearbeitet habe, irre viel getrunken habe. Also man kann es wirklich nachlesen.
Das ist auch eine Frage, die ich mir hier zu dir notiert habe. So, wie war das eigentlich damals, als du da in Regensburg gearbeitet hast zum Beispiel?
Nachzulesen in ein gemachter Mann.
Ja,
in
dem ich Buch. Weiß es natürlich auch. Aber
und ja. Teilweise ist es noch harmlos dort. Also es war wirklich irre viel. Aber ich habe mir damals schon gedacht, ich war so ambivalent. Ich hatte damals schon selbst zu mir gesagt, Mensch, ich brauche diesen Eskapismus, dieses Alkohol ist Kopfurlaub. Es gibt übrigens auch ein Album von KIZ, das heißt Urlaub im Kopf, glaube ich. Ja. Urlaub fürs Gehirn. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das gönne ich mir. So bin ich. Ich brauche das. Ich bin ja Hedonist. Auf der anderen Seite habe ich mich aber gefragt, warum kommt denn niemand zu mir? Vielleicht meine Schwester, ja, meine Mutter hat es wahrscheinlich so mitbekommen, aber wenigstens meine Freundin und sagt, sag mal, du trinkst hier im Schnitt sechs halbe Bier am Tag. Was ist denn mit dir los?
Ja, ja.
Und da habe ich mir damals schon gesagt, ist es denn wirklich so, eigentlich kannst du saufen, wie du willst, vor allem wenn du jünger bist, niemand spricht dich drauf an oder niemand kommt dir auf die Idee, dass was nicht stimmen würde. Und ich habe mich damals schon selbst gefragt, ja, eigentlich will ich das und ich sehe mich auch so ein bisschen in dieser tragischen Rolle, man inszeniert sich ja so ein bisschen auch, ja, ich trinke halt gerne und jetzt hier mal, oh, gestern habe ich 20 Schnaps, wie kaputt bin ich eigentlich, dass das kaputt sein kann, ja auch irgendwie was Selbstinszenierendes haben.
Ja, so was Romantisches, ja.
Ja, und ich habe mich aber trotzdem gefragt, aber stimmt, vielleicht stimmt auch was mit mir nicht, weil das ist doch nicht normal, dass man so viel trinkt. Und dann habe ich mich gefragt, oder ist es vielleicht normal? Ist es in dem Land normal? Und irgendwann ist es weniger geworden, da hat meine Schwester nämlich zu mir gesagt.
Wollte ich gerade sagen, hat deine Schwester nicht irgendwann mal gesagt, Bernie, nicht so viel Bier?
Ja, die hat gesagt, du siehst echt dick aus, aber du bist es eigentlich gar nicht.
Ja.
Und dann dachte
ich, das Wort, das sie vermieden hat, war?
Aufgeschwemmt.
Ich fürchte, ja.
Ja, stimmt total.
Ich sehe das bei mir auch, wenn ich Bier trinke.
Wenn ich mir Fotos anschaue, irgendwie aus den frühen 2000ern, als ich nach Berlin gezogen bin, Katastrophik. Man denkt nicht, ich habe damals genauso viel gewogen wie jetzt, aber ich sehe aus, als würde ich das Doppelte wiegen. Es ist wirklich, also im Gesicht, das ist krass. Gerade an so verkaterten Tagen.
Aber siehst du, ja.
Und die Eitelkeit hat mich dazu gebracht, weniger zu trinken.
Ist das schön, oder? Ich, ehrlich gesagt, wenn mich jetzt fragen, Rüdiger, so, was ich eigentlich, ich meine, ist jetzt eine relativ nüchterne Diskussion, die wir jetzt gerade führen über Alkohol, die würde sich auch schlagartig ändern, das ist ja das Lustige am Alkohol. Das ist ein Satz, den ich noch habe aus dem Film No Country for Old Men. Da läuft unsere Hauptfigur irgendwann, ich glaube, an einem Hotel vorbei, und da sind so Frauen und sagen, komm doch rein, trink ein Bier. Und dann sagt er, I know what beer leads to. So, more beer. So, also es ist halt, wenn wir jetzt ein, zwei getrunken hätten, wäre die Diskussion darüber auch ein anderer. Und was man, es ist gerade nüchtern und was auch, bei mir wechselt es auch zwischen einem, ich finde, also zu sagen, okay, ich trinke nichts und ich bin sehr glücklich damit und einem Hunde wollt ihr ewig leben. Lass uns was trinken, lass uns so, das existiert schon beides in meinem Kopf auch.
Ja.
Aber letztendlich, um da jetzt wieder doch den Bogen zu kriegen, wenn ich so ein paar Abende hinter mir habe, oder lass es von mir aus auch ein paar Wochen und Monate sein, es ist dann tatsächlich auch, bin ich auch über die Eitelkeit wieder zurück ins Boot der Antialkoholiker zu holen.
Ja, vielleicht ein guter Kontrollmechanismus.
Ja, letztendlich.
Pass auf, es war nicht das Einzige, was mich dazu, also ich habe, meine Schwester hat das gesagt und dann habe ich noch was gesehen von, da kam ein RBB-Beitrag über Anna Loos und Jan-Josef Liefers und die haben gesagt, wenn sie mal ein bisschen Detox machen wollen oder auch sich ein bisschen schlanker werden und so, dann essen sie, gehen sie 2 Wochen, machen sie so, und da trinken sie nämlich dann, essen sie nur Salat und trinken nämlich kein Bier, sondern nur Gin Tonic und Weißwein.
Siehst du?
Okay, aber ich muss sagen, das war der Schritt weg vom Bier.
Ja.
Und das war schon mal ein wichtiger Schritt für mich. Und später war da natürlich mit Familiengründung was, dann habe ich mich ziemlich runtergeschraubt. Da gab es dann noch einen Exzess, vielleicht pro Monat oder alle 2 und das war's dann. Ja, und in den letzten Jahren, muss ich dir sagen, habe ich dann einfach auch, vielleicht nicht aus Eitelkeit, aber ein bisschen als Selbstschutz aufgehört, weil ich dachte, es sind mental schwierige Zeiten und was ich nicht brauche, ich möchte nicht hungover sein.
Ja.
Und das ist auch nichts, ich möchte mich auch nicht mit Alkohol vor meinen Kids präsentieren oder. Und insofern habe ich das einfach fast komplett, also mit Kindern allgemein schon mit der Geburt von dem Junior fast ganz aufgehört und dann ist es immer weniger geworden.
Naja.
Weil ich mir einfach in der Rolle, auch genauso wie ich mir damals in dieser wildromantischen Rolle des juvenilen Trinkers gefallen habe, habe ich mir dann eben als Dad gar nicht mehr drin gefallen. Mhm.
Ja. Ich habe mir noch positive Sachen zum Alkohol.
Ja, okay, shoot.
Oder zumindest, was ich immer gedacht habe, Alkohol ist bei mir zum Glück in Klammern immer stimmungsbestätigend. Also es ist, was ich noch nie hatte, ist, dass ich in einem, sag ich mal, Normalzustand zum Feierabend ein Bier oder einen Wein trinke und schlecht oder aggressiv draufkomme. Hm. Das habe ich zum Glück
nie. Nein, das ist keine Bestätigung, du bist nicht aggressiv
ich bin auf eigentlich, Alkohol. Ich bin ein
du lallst sehr schnell.
Na, das stimmt, das habe ich auch schon im Podcast getan. Aber auch das ist eine Phase, die überwunden werden kann. Durch weitere. Gott, jetzt wird so ein richtig blöder Alkoholgespräch. Ja, das kann überwunden werden. Ja, manchmal muss man sich halt zwingen.
Ja. Genau, mein Sohn hört nebenan wahrscheinlich mit, wenn er schon wach ist. Oh Gott, und wird Alkoholiker nach dem, nach dem Dings.
Nee, Alkohol ist immer stimmungsbeschädigend, meistens auch aufhellend. Aber da wird es schon schwierig.
Auflallend,
aufhellend. Ja. Aber ich finde, da wird es schon schwierig. Also, es gab mal eine Phase am Theater, wo ich anfing, mich sehr auf Feierabendgetränke zu freuen, wo ich dachte, das ist auch schon irgendwie nicht gut.
Ja, das hast du dir verdient, dachtest du, ne?
Das habe ich mir, ja, schwierig. Mhm. Naja, ganz schlimmer Zustand ist allerdings beim Trinken, habe ich mir noch notiert, es gibt etwas, das nenne ich das unglücklich betrunken sein. Mhm. Es ist nicht, dass ich trinke und plötzlich alle helfe, sondern ich bin betrunkener, als ich sein möchte. Mhm. Das passiert mir aber nur, wenn ich zum Beispiel mit einem Freund, den du auch kennst, ab und zu was, wenn ich mit trinken gehe und dann trinkt man erst Bier. Und dem Moment, wo ich eigentlich schon so bin, ja gut, ein Bier noch, aber ich möchte eigentlich nicht mehr, kommt der mit Schnäpsen um die Ecke. Hm. Oder Whisky oder sowas. Hm. Und das ist, da habe ich schon vor die Kita gekotzt morgens. Also das ist, siehst du, jetzt fange ich auch so an, so tolle, coole, romantische Alkoholgeschichten zu sehen. Das ist eigentlich ein Scheiß. Wenn man es eigentlich nur noch raushaben will aus seinem Körper.
Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, was ich dann festgestellt habe in den letzten Jahren, wo ich eben fast überhaupt nichts mehr trinke oder gar nichts mehr getrunken habe, dass ich bin wesentlich fitter. Also ich werde wesentlich seltener krank. Ich glaube, mein Immunsystem ist besser. Das kann natürlich auch an dem Sport liegen und vielleicht auch Ernährung, kommt wahrscheinlich alles zusammen, aber ich glaube, das ist auch ein Puzzleteil auch dabei.
Ja, ich erinnere mich. In den ersten Jahren, wo wir uns kennengelernt, warst du öfter im Winter mal erkältet.
Ja, gut, da waren natürlich auch, da hat man viel Kita-Viren noch eingeschleppt, das kommt auch dazu.
Das auch.
Bin aber mittlerweile auch auf einem Punkt, wo ich nicht nur so denke, Alkohol ist für mich nicht so toll, sondern ich sehe es auch tatsächlich als gesellschaftlich auch als ein bisschen ein Problem an, weil wenn du oft siehst, also jetzt aus meiner, jetzt gehe ich ja gerade nicht so viel aus und habe es auch vorher nicht, aber wenn du tatsächlich mal siehst, wenn du ständig nüchtern ausgehst, so wie ich das dann gemacht habe und du siehst dann die Leute, also diese Wesensveränderungen kommen dir schon noch mal ein bisschen, fahren dir schon noch mal ein bisschen krasser rein und irgendwie hat es auch so ein Bewusstsein für mich geschaffen, was tatsächlich, wie krass sich Leute benehmen, wenn die getrunken haben und was sie echt für schlimme Dinge machen. Natürlich auch gerade Männer im familiären, im häuslichen Bereich sowieso, aber auch in Kneipen oder auch blöde anmachen irgendwie, im harmlosen Fall noch irgendwas kaputt hauen irgendwie draußen oder, also es ist wirklich, weißt du, wie sehr verdammt man die anderen Drogen, wie irgendwie Gras und Koks und etc. und Pilze und sonst irgendwie so. Und möchte ich schon überlegen, ob man nicht mit der legalsten aller Drogen nicht da viel schlimmere Dinge anstellt, wie mit diesen ganzen anderen Dingen irgendwie. Ja. Und weißt du, du kannst ja für Koksbesitz, kannst du in Amerika wirklich jahrelang in den Knast wandern und wegen Alkohol passiert dir nichts. Also
kriegst du auf die Schulter geklopft
und sagst, das Verhältnis stimmt wirklich überhaupt gar nicht. Und das stimmt auch nach wie vor überhaupt nicht. Und deshalb hatte ich eigentlich auch versucht, aber das machen wir im nächsten Jahr, eine Suchtberatung zu finden, weil es gibt da ganz progressive Methoden, wie man mit Sucht, mit Drogen- und Alkoholsucht umgeht. Und es ist gar nicht mehr so, es ist gar nicht mehr so rigide, dass man sagt, du darfst jetzt nicht und das, sondern es ist immer so, probier doch mal das oder mach doch mal hier oder mach doch mal dosiert oder so. Also da hat sich viel, viel getan auch in der Forschung. Und wenn wir jetzt gleich zu den anonymen Alkoholikern kommen, das ist natürlich, das ist nach wie vor dieses der radikale Ausstieg.
Ja.
Und das wollte ich nur dazu sagen, dass das Thema für uns damit nicht beendet und nicht erforscht ist, sondern jetzt wir einfach diesem einen Aspekt nachgehen und vor allem tatsächlich dieser klassischen Institution mal zuhören wollen. Oder jemand aus dieser klassischen Institution, wie der damit umgeht.
Aber hältst du es für möglich, dass man das als Alkoholiker hinkriegen kann? Beides, also so trink mal weniger, trink was anderes, ändere Also ich muss sagen, das überzeugt mich sehr, zu sagen, für uns Alkoholiker gibt es gibt nur einen Weg und der heißt Abstinenz.
Vielleicht, ich kenne aber auch den Standpunkt jetzt von zum Beispiel
den anderen nicht.
Aber das wollen wir ja nachforschen. Organisation wie Misfit nicht, aber die haben uns jetzt leider nicht geantwortet, aber mit denen würde ich echt nochmal gerne reden und das Thema Sucht allgemein besprechen.
Ja,
ich wollte eigentlich nur mich ein bisschen präventiv entschuldigen dafür, dass wir jetzt nicht alle Aspekte abdecken, sondern mit Peter hat tatsächlich nur ein Gespräch führen mit jemand, der der 75 ist. Das passt auch so ein bisschen, der eine lange Geschichte.
Über 70, glaube ich, hat er gesagt. 75?
Ja. Eine lange Geschichte mit den anonymen Alkoholikern hat, viel gesehen hat, viel erlebt hat und tatsächlich einfach diesen Aspekt uns darlegt, Alkoholiker, nicht gut für mich, ich höre auf, ich bleibe clean und das über viele Jahrzehnte, aber lass mich über viele Jahrzehnte dabei begleiten und begleite auch andere. Und das ist eine interessante Geschichte, das kann man auf jeden Fall sagen. Und deshalb freue ich mich darauf, dass wir ihn uns jetzt anhören.
Gut.
Und danach hören wir uns nochmal. Bis gleich. Peter, nochmal. Freut mich, dass du bei uns in der Sendung bist und vielleicht kurz zu deiner Person. Du machst die Öffentlichkeitsarbeit für die anonymen Alkoholiker in Deutschland, stimmt's?
Ja, ich bin der gewählte so nennt sich das, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der anonymen Alkoholiker in Deutschland. Und dazu ist zu sagen, dass eine solche Aufgabe ja ein Dienst ist in unserem Sinn, das heißt ehrenamtlich und das heißt auch nur auf Zeit. Man wird auf Zeit gewählt und ganz automatisch und sicher wird, wenn die Zeit abgelaufen ist, der Dienst an eine andere Person weitervergeben. Also man ist das immer nur auf Zeit.
Okay. Freut mich, dass du diese Zeit, die du hast, mit uns verbringst. Ich habe ein paar ganz grundlegende Fragen erstmal an dich, bevor ich dich zu dir selbst befrage. Und zwar, sind mehr Frauen oder Männer bei den anonymen Alkoholikern?
Das wissen wir nicht, das können wir nur vermuten und ahnen. Und wir vermuten und ahnen 2/3 Männer, 1/3 Frauen. Das ändert sich gerade in den letzten Jahren, die Frauen nehmen zu. Wie viel das exakt sind, wissen wir nicht, denn wir haben keine Mitgliederlisten oder dergleichen.
Woran könnte das liegen, dass es A, mehr Männer sind und B, das mit den Frauen jetzt zunimmt?
Jetzt sind wir ganz schnell bei meiner persönlichen Vermutung, die bitte nicht zu verallgemeinern ist.
Klar.
Frauen haben früher nicht so viel getrunken.
Aha, warum?
Aus finanziellen Gründen, aus familiären Gründen, aus keine Ahnung, das war so. Also ich bin ein alter Mann, ich weiß, dass das so gewesen ist.
Okay. Und meinst du auch, Frauen hatten Hemmungen, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen?
Naja, die haben Frauen vielleicht ein bisschen noch mehr als Männer, aber diese Hemmung haben alle Menschen. Also glaube ich jedenfalls, und ich hatte diese Hemmung ja auch ganz heftig über eine Reihe von Jahren, in denen ich wusste, aber das wird nachher in der Geschichte ja vorkommen, dass ich mit Alkohol nicht umgehen kann, aber das nicht wissen wollte.
Jetzt kommt eine Frage, die klingt witzig, ist aber gar nicht, ist so ganz ernst gemeint. Und zwar müsstet ihr eigentlich nicht die anonymen AlkoholikerInnen heißen mittlerweile?
Diese Diskussion hat es auch schon gegeben. Das haben wir uns erspart.
Okay, gut. Dann will ich da nicht weiter bohren. Wer gilt denn eigentlich als AlkoholikerIn? Gibt es da eine Definition bei euch?
Jeder, der sich selbst dazu bekennt. Und dieses Bekennen entsteht im Grunde in dem Moment, wo ein Mensch eine Kapitulation, nennen wir das, erlebt. Und auch davon werde ich nachher berichten, wie das bei mir gewesen ist. Letztlich geht es immer darum, dass ein Mensch durch Alkoholmissbrauch, durch Alkoholkonsum in eine Situation kommt, die ihm wirklich ausweglos erscheint und an der er erkennt, dass er selbst mit Alkohol nicht umgehen kann und Hilfe in Anspruch nehmen muss.
Okay. Jetzt,
also es gibt keine Definition ab, wer in der Früh trinkt, wer Schnaps trinkt, wer viel trinkt, oder bla bla. Ist alles, es geht im Kern um das Erkennen des Kontrollverlustes. Und der Kontrollverlust ist, wenn ich beginne, Alkohol zu trinken, kann ich die Menge nicht kontrollieren. Das ist der Kontrollverlust. Und ich habe über deutlich mehr als 10 Jahre diesen Kontrollverlust immer wieder, fast täglich, kann ich sagen, erlebt. Und wollte ihn nie wahrhaben, ich kann doch aufhören, wenn ich will. Längst wusste ich, dass ich das nicht kann, aber ich habe es mir eingeredet.
Ja, aber ist diese
Bis das eben nicht mehr funktioniert hat.
Ja, Entschuldigung. Ja. Ist diese Erkenntnis nicht gerade das Schwierige? Weil, wie gesagt, ich komme auch aus Bayern und wenn jemand sagt, ich trinke halt 6 halbe am Tag, dann ist es nicht mit der Erkenntnis verbunden, dass das zu viel ist oder überhaupt ein Problem.
Ganz genau. Und wenn er sagt, er trinkt 6 Scheiben am Tag, in Wirklichkeit sind es aber 12, weil er nämlich die ersten sechs am Nachmittag schon hinter sich hat, dann lügt er sich noch selbst in die Tasche. Ja, so ist das.
Aber das muss er erst mal kapieren, das ist doch die Schwierigkeit.
Das muss er kapieren und das kapiert er erst, wenn es ihm wirklich schlecht geht.
Und dann kommen sie, die Leute, also willst du, kann man sagen, die Leute kommen dann auch zu euch erst, wenn es ihnen wirklich schlecht geht?
Ja, das ist zu hoffen. Manchmal ist das auch anders. Menschen kommen ja in einem nicht zu ortenden Teil direkt zu uns. Viele andere kommen über Arzt und über Therapieeinrichtungen zu uns. Mensch ist so krank, dass er vielleicht sogar von seiner Frau zum Arzt geschleppt wird. Arzt stellt fest, da ist also wirklich was nicht mehr in Ordnung. Und aus dem heraus wird dann auch die Kapitulation und auch das Bedürfnis nach Hilfe und Hilfe anzunehmen geboren. Da gibt es verschiedene Wege.
Ach, es ist tatsächlich so, dass ihr auch von Ärzten empfohlen werdet oder dass der Arzt sagt,
vielleicht. Ja, ganz eindeutig. Also Ärzte, bei Ärzten gibt es natürlich auch solche und solche, natürlich wie in jedem Beruf. Aber es gibt viele Therapieeinrichtungen und die Ärzte schicken dann solche Patienten in eine Therapieeinrichtung. Und bei den Therapieeinrichtungen, da ist die Kenntnis über das, dass es die anonymen Alkoholiker und übrigens auch andere Selbsthilfegemeinschaften, dass es die gibt und was die tun, das ist da weit verbreitet und es finden auch immer wieder Informationsveranstaltungen unsererseits in solchen Therapieeinrichtungen statt, damit die Patienten in Erfahrung bringen, was eigentlich die anonymen Alkoholiker sind und wie man uns findet und alles sowas.
Ja, genau, da kommen wir jetzt da gleich mal ein bisschen in medias res. Zunächst, das ist ja ein System, was auf persönlichen Treffen auch basiert oder auf Gruppenarbeit.
Ja.
Wie funktioniert es jetzt während so eines Lockdowns?
Schwierig. Also erstens, wir waren davon natürlich sehr getroffen und sind davon seit gestern ja noch einmal besonders stark betroffen. Mhm. Die klassischen Meetings, Menschen sitzen um den Tisch und tauschen sich aus, sind zu einem großen Teil, den wir nicht genau nennen können, denn wir sind ja nicht organisiert in dem Sinn. Es gibt knapp 2000 Gruppen in Deutschland und ich sage mal, wenn es im Moment noch 1000 sind, die sich tatsächlich treffen, dann ist das viel. Die anderen treffen sich nicht. Ich gehe zum Beispiel meistens in Mittelfranken in ein Meeting in Ansbach, kann ich ja nennen.
Ja.
Diese Meetings finden nicht statt, weil die Räume uns nicht zugänglich gemacht sind. Das sind Räume mit schlechter Lüftungsmöglichkeit und wir dürfen nicht rein, fertig, aus. Andere Meetings finden statt, das ist im Moment ganz schwer zu sagen. Gleichzeitig haben sich jetzt natürlich seit April oder so etwa 250 so Jitsi, Zoom und solche Meetings gebildet, die sehr stark frequentiert werden. Und da passiert etwas Interessantes. Wir haben das Gefühl, auch das Ergebnis werden wir vielleicht in einem Jahr wissen, wir haben das Gefühl, dass diese bildgebenden Meetings über den Computer mehr auch von neuen, jüngeren Menschen angenommen werden als die herkömmlichen Meetings. Also da steckt ein Stück Hoffnung auch für uns drin, dass wir noch mehr als bisher auch jüngere Menschen erreichen.
Aha. Jetzt, wenn ich an anonyme Alkoholiker denke, dann habe ich irgendwie ganz viele amerikanische Filme vor meinem Auge und stelle
mir. Ja, es gibt auch eine Reihe deutsche Filme. Es werden auch gerade welche gedreht. Einer ist fast fertig, einer entsteht gerade.
Ah, interessant. Na, ich wollte sagen, auf jeden Fall habe ich diesen Stuhlkreis vor meinem geistigen Auge.
Starr, genau verkehrt. Da habe ich der Requisite also sehr deutlich gesagt, nicht Stuhlkreis, in der Mitte steht ein Tisch.
Okay. Also bitte, Peter, sag doch mal, beschreib doch mal, soweit es dir möglich ist oder du darfst.
Die Räume sind oft in kirchlichen, in städtischen Einrichtungen, in irgendwelchen Diakonieeinrichtungen und so weiter. Also dort, wo man solche Gruppenräume günstig mieten kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man hingeht, dann ist am Eingang meistens mehrfach ein DIN A4 großes Schild mit einem Kreis und einem Stern drin, wo anonyme Alkoholiker Meeting. Das heißt, das ist von außen erkennbar. Hier in diesem Raum findet jetzt dann gleich oder gerade eben ein solches Meeting statt. Dann geht man rein, dann ist da ein Tisch, ohne Corona jetzt, weil in Corona-Zeiten ist alles anders, aber ohne Corona ist da in der Mitte ein Tisch. Und um diese Tische sitzen, ich sag mal, 4 bis 40 Menschen drumherum. Das können oftmals ins 18, 12, das ist unterschiedlich. Es gibt einen Gruppensprecher, der hat aber nicht irgendwelche, was weiß ich, Machtposition, sondern der sorgt dafür, dass die Worte vergeben werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das Rundgespräch, einer nach dem anderen kommt dran, oder das Gespräch mit Fingerheben und dann wird eben in der Reihenfolge der Meldung das gemacht. Es wird ein Thema gewählt. Wir haben ein 12-Schritte-Programm. Der erste Schritt zum Beispiel lautet, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht bemeistern konnten. Das könnte dann das Thema eines solchen Abends sein oder irgendein anderes aus unserer Literatur und dergleichen. Da gibt es also den vierten Schritt, wir machen eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Innern zum Beispiel und so weiter. Also da gibt es 12 Schritte und nur Tradition, also Themen genug. Es gibt auch Meetings, in denen jemand ein Problem hat und das am Anfang des Meetings, wir nennen das, auf den Tisch legt und man sich dann über dieses Thema unterhält, was manchmal schwierig ist, weil die Nähe dazu, dass man direkt Stellung nimmt zu dem Menschen, und das wollen wir eigentlich nicht so gern, das liegt da natürlich sehr nahe. Also man sollte dann also erstmal das Thema abstrahieren von der Person und von dem konkreten Vorgang und daraus dann ein Thema machen, wäre besser. Aber da gibt es ganz viele Herangehensweisen.
Und wenn ich jetzt nur zuhören will, das geht auch.
Wenn ich das vielleicht noch sagen darf, dauert normalerweise, oftmals, früher waren das immer 2 Stunden, jetzt haben sehr, sehr viele Meetings sich geändert auf 90 Minuten, und es gibt auch welche mit nur 1 Stunde, also das ist unterschiedlich. Okay.
Und wenn ich jetzt nichts sagen will, kann ich nur zuhören erstmal?
In AA ist alles, wirklich alles freiwillig.
Okay, so, dann kannst du dich noch an dein erstes Meeting erinnern, an dein erstes Treffen?
Natürlich.
Okay. Na dann, wenn du das mit uns teilen willst, würde mich freuen.
Naja, es war der 20. Juli. Wie alt bist du?
Ich bin 46.
46, ah ja, da warst du, bist aber noch nicht. 1979.
Okay, ja, da.
Ja, das da, ist schon eine Weile.
Also, wir waren
her.
Schon
ja,
da.
Ich habe gesagt, ich bin ein alter Mann. Ja. Ich war also in der Situation, ich bin noch abgeworben worden und habe mich in eine Situation begeben, wo ich wusste, dass ich an meinem neuen Arbeitsplatz sehr viel Auto fahren muss, trotz der Sauferei, also völliger Irrsinn, und habe die Ausbildung, die dort innerbetrieblich gewesen ist, in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen und bin dann ins Hotel und wusste, also am nächsten Tag habe ich 500 was Kilometer zu fahren und ich wusste, ich kann so nicht schlafen, weil ich also beginnenden Entzug hatte und habe mir eine Flasche Schnaps gekauft, der wirkt am besten, und habe die dann, wollte sie nicht trinken, aber habe sie getrunken, ohne es zu wissen, weil die war am Morgen einfach leer. Und da war ich dann eben in dieser Situation und bin dann also nur noch die Hälfte der Strecke gefahren, bin irgendwie dann nach München gekommen, zum Arzt gegangen, erstmals zum Arzt gegangen und habe auf die Frage des Arztes, wie viel trinken Sie, die einzig richtige Antwort gegeben, nämlich zu viel. Und der hat dann eben gesagt, gehen Sie zu den anonymen Alkoholikern, wenn Sie auf Dauer etwas für sich tun wollen. Das habe ich dann gleich am nächsten Tag gemacht. Ich bin über die ganze Stadt München drüber gefahren, über 1 Million Menschen, damit ja niemand dabei ist, der mich persönlich kennt, weil es wäre ganz furchtbar gewesen. Alle Menschen in meiner Umgebung wussten, dass ich zu viel trinke. Aber ich wollte nicht wissen, dass die es wissen. Ja, da sitzen dann so ungefähr 12 Leute. Einer steht auf, kommt zu mir her und sagt, bist du neu? Und ich sage ja, und er stellt sich zu mir her und erzählt mir, wir sind alle anonym, wir wollen nur deinen Vornamen wissen. Nicht einmal der muss stimmen. Setz dich hin, hör zu. Bei uns spricht einer, die anderen hören zu. Es spricht wirklich, es ist Disziplin, einer spricht, die anderen hören zu. Wir reden von dem, nachdem du da als Neuer da bist, werden wir den ersten Schritt, den ich eben gerade nannte, wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten, das wird heute unser Thema sein. Ich setze mich hin und da fangen die dann an, einer nach dem anderen meldet sich und äußert sich zu dem, so ähnlich wie ich das jetzt mache, erzählt aus seinem Leben. Aus dem Irrsinn, aus dem er kommt. Und ich habe erkannt, da sitzen Menschen, die in demselben Wahnsinn drin waren, in dem ich noch drin stecke, und die offenbar einen Weg gefunden haben, eine Möglichkeit gefunden haben, nüchtern, trocken, gesund, normal zu leben. Das ist das, was ich wollte. Ich wollte nie, ich weiß nicht, Bundeskanzler werden oder so, sondern ich wollte eigentlich nur normal leben. Also arbeiten, Familie haben, Urlaub fahren, so. Und da sitzen Menschen und die, jemand, der so trinkt, wie ich getrunken habe, der erkennt natürlich sofort, ob jemand nüchtern ist oder nicht. Und ich sehe, die sind wirklich alle nüchtern und klar und gewaschen und ordentlich angezogen und alles sowas. Ja, und das wollte ich auch. Und deswegen habe ich das wiederholt und wiederholt und wiederholt und bin seitdem tatsächlich trocken geblieben. Wie wir sagen, trocken heißt kein Alkohol.
Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du in einem Zustand warst, wo du auch mit dir dann zufrieden warst oder eben trocken?
Ach, das, ja, trocken war ich da schon. Ich bin ja schon trocken hingegangen.
Und das bist geblieben?
Das letzte Bier war am Mittwoch und das war am Freitag. Das heißt, ich war so richtig fett im Entzug drin und da war ich schon trocken. Da war nichts mehr mit Alkohol. Also der Alkohol war aus dem Körper draußen, das Gift war noch drin. Also so diese ganzen, weiß ich nicht, was da alles für chemisch im Körper passiert mit Leber und so weiter. Das war noch drin und das dauerte bei mir, die Entzüge dauerten immer so etwa eine Woche. Und ja, ich war gerade in der Mitte etwa. Also trocken war ich. Ich musste es nur bleiben. Das war ja das. Ich habe vorher einige sogenannte kalte Entzüge gemacht. Also ich habe Saufen aufgehört und habe dann nach einer Woche eben diese Erlebnisse gehabt, dass ich gesagt habe, ich bin ein 30-jähriger Mann, ich bin gesund, ich bin klaren Geistes, ich kann doch zwei Bier trinken. Und bei dem zwei Bier, da war eigentlich der Rückfall schon vorgesehen. Und dann habe ich mir das zwei Tage eingeredet und am dritten Tag habe ich es gemacht und am selben Tag war ich besoffen.
Und darf ich fragen, bist du nach diesem ersten Meeting dann täglich weiter zu Meetings gegangen oder wie groß waren da die Abstände?
Nein, also es gibt eine Aussage der Amerikaner, die sagen 90 Tage, 90 Meetings. Man soll die ersten drei Monate jeden Tag ins Meeting gehen. Erstens wusste ich das gar nicht, zweitens hätte ich es nicht gemacht. Das war ein Freitagsmeeting, ich bin jeden Freitag gegangen. Also es gibt da jede mögliche denkbare Herangehensweise. Wenn ich das höre, 90 Tage, 90 Meeting, und meine damit persönliche Meetings und gehe nach Mecklenburg-Vorpommern, dann müsste der in einer Woche 500 Kilometer fahren.
Ja.
Das geht so nicht. Also das ist die amerikanische Denkweise, wo es Meetings gibt zu Abertausenden an jeder Straßenecke. Bei uns gibt es das nicht an jeder Straßenecke. In den Ballungszentren wohl, aber auf dem flachen Land eben nicht. Und deswegen, das ist übrigens eine Hoffnung, die jetzt aus Corona uns zukommt, nämlich der Zugang zu unseren Meetings online, der ist natürlich von überall über den Computer möglich und auch übers Handy. Also wir stecken da tatsächlich in einem Wandel der Herangehensweise an unsere Art der Selbsthilfe, bei dem ich neugierig bin, was dabei rauskommt.
Ja.
Und hoffnungsfroh.
Ja, das ist doch ein positiver Aspekt. Ein negativer Aspekt von Corona ist vermutlich dann schon, dass er die Leute ein bisschen mehr ins eigene Zuhause, gibt es verschiedene Theorien. Man sagt ja, die Leute sind dann mehr zu Hause, trinken mehr. Andere sagen, gut, die Leute trinken weniger, weil sie nicht in die Kneipe gehen. Was ist denn deine?
Beides stimmt. Also ich habe, die Frage wird mir ja zurzeit ständig gestellt. Ich sage, der eine sitzt jetzt zu Hause am Computer und sagt, wunderbar, kann ich Mittag schon was trinken, sieht keiner. Den wird es geben. Der andere, der am Arbeitsplatz mit seinen Kollegen schon immer ganz gerne ein Gläschen getrunken hat, der sitzt jetzt zu Hause und sagt, Mist, ich kann nichts trinken, meine Frau sieht alles. Was ist die Wahrheit? Beides ist die Wahrheit, ganz einfach. Und wenn ich höre, dass also die Container jetzt an jeder Straßenecke stehen und überquellen von leeren Flaschen, dann sage ich, natürlich ist das so. Weil die Kneipen zu sind. Deswegen gehen die Leute, die ihren Konsum beibehalten wollen, die kaufen ihn im Supermarkt und die leeren Flaschen sehen wir. Ob wir tatsächlich erleben, dass weltweit oder in Deutschland oder wo auch immer wir wollen, mehr oder weniger Alkohol konsumiert werden, das werden wir erst nächstes Jahr aus den Statistiken lesen können, wie groß der Alkoholkonsum pro Kopf war.
Aber an Weihnachten wird mehr getrunken, das kann man auf jeden Fall festhalten, oder?
Ja, das wird wohl so sein, ja.
Und auch so ein bisschen auch gegen die Einsamkeit und so, das Klischee stimmt auch, denkst du?
Alle diese Klischees haben einen wahren Kern, ja. Aber keines dieser Klischees sollte man verallgemeinern. Ja.
Ich möchte gerne auf dieses Zoom- und Corona-Dings zurückkommen.
Ja.
Dass du sagst, du hast festgestellt, dass sich da vielleicht jetzt auch mehr junge Leute da einloggen.
Ja.
Das finde ich wahnsinnig interessant, weil zum einen habe ich ja so ein bisschen, den Verdacht, dass die Jugend Alkohol mehr verharmlost als vielleicht später. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, dann habe ich mir gedacht, Mensch, saufen oder irgendwie fortgehen oder sonst irgendwie, das ist so ein bisschen Kopfurlaub, das brauche ich, das war so ein hedonistischer Impuls, während ich jetzt eigentlich fast überhaupt nichts trinke und eher denke, das macht mich mental eher schwach, wenn ich Alkohol trinke. Und das ist ein Gedanke, den ich damals nicht hatte. Also begegnet dir das tatsächlich, dass einfach der Bewusste oder der Alkohol in der Problemwahrnehmung einfach mit dem Alter erst kommt oder vielleicht auch jetzt in der Jugend auch schon da ist oder immer präsenter wird?
Kann ich nicht sagen. Kann ich wirklich nicht sagen. Also das sind diese Verallgemeinerungen, nicht, dass ich es nicht sagen will, kann ich nicht.
Ja. Oder jetzt mal ganz blöd gefragt, kommen mehr, also wie ist der Altersdurchschnitt von den Leuten, die zu euch kommen? Auch geschätzt.
Zwischen 30 und 35 hätte ich mal so angenommen.
Okay.
Das war übrigens auch mein Alter. Und da, also am Dienstag war ich in einem Meeting, saß ein Neuer und der war 32. Und das ist so in etwa diese Krankheit braucht eine Zeit der Entwicklung, bis ich an die Stelle komme, bei der ich erkenne, jetzt geht's nicht mehr weiter. Das geht nicht in 2 Jahren.
Es kommen also keine ganz jungen Leute zu euch, weil die Leute...
Also ich kenne eine einzige Frau, die, glaube ich, mit 20 oder mit 21 gekommen ist. Eine.
Ja. Okay.
Von den Hunderten, die mir begegnet sind.
Ja. Peter, ich habe noch eine Frage. Ich habe so ein bisschen gelesen auf der Seite der Anonymen Alkoholiker. Da steht also so über die Selbstdefinition, dass ihr eine Selbsthilfegruppe seid und dass ihr mit niemandem in dem Sinne verbandelt seid und dass ihr auch nicht religiös seid.
Richtig.
Trotzdem habe ich mir dann die 12 Schritte und die 12 Traditionen und ein paar Sachen durchgelesen und da fällt mir auf, dass Gott sehr oft darin vorkommt.
Ja.
Welcher Gott ist da gemeint? Der christliche Gott oder?
Nein, es ist nicht der christliche Gott gemeint, auch nicht der muslimische, jüdische oder was weiß ich wer. Sondern wir sagen, wir haben ein spirituelles Programm. Und jeder Mensch bei uns kann, auch das ist freiwillig natürlich, glaube ich sowieso freiwillig, jeder Mensch kann sich einer höheren Macht zuwenden oder nicht. Wir nennen das Gott, wie wir ihn verstehen. Und ich selbst bin einer, der ja katholisch getauft war, und mit Menschen zusammen war und von Menschen aufgezogen war, die auch katholisch getauft waren, aber nichts geglaubt haben. Das ist ja wohl weit verbreitet.
Das soll vorkommen, ja.
Und ich habe von vornherein diese ganzen Geschichten, die da erzählt werden, von den Wundern und so weiter, nie geglaubt. Und war dann im Zweifel. Und dann muss man dazu sagen, ich bin ja 45 geboren, als also viel verschwiegen wurde, Menschen sich dann nach dem Nationalsozialismus woanders hingewandt haben und dann also besonders gläubig war. Also was mir in der Kindheit alles begegnet ist, ich war da verwirrt und alles andere als gläubig. Dann habe ich Saufen angefangen, dann war das Thema sowieso weg. Dann habe ich aufgehört zu saufen und bin jetzt zu den Anonymen Alkoholikern, da fangen die immer mit Gott an. Ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, bis ich diesen ganzen Ballast, der mir in der Kindheit ins Gewissen geschrieben worden ist, losgeworden bin, wenn ich ihn denn überhaupt ganz losgeworden bin. Und heute sehe ich das ganz anders. Wenn ich heute früh, ich habe heute Nacht nicht schlafen können, da sind mir ein paar Dinge durch den Kopf gegangen und ich habe dann etwas formuliert und habe mir gesagt, ich muss einen Brief schreiben, eine Mail schreiben. Briefe schreibt man heute, doch ich schon, egal. Ich muss eine Mail schreiben, ich muss was richtigstellen. Und ich habe das heute schon getan. Das heißt, ich habe mein Gewissen gefragt. Muss ich es tun? Wenn ja, wann und wie muss ich es tun? Und wenn ich mein Gewissen frage, dann stelle ich fest, dass ich da etwas habe, das mir eine Richtschnur gibt. Und ich kann mich jetzt natürlich fragen, woher habe ich denn das? Übrigens nicht immer. Das Gewissen funktioniert nicht immer. Aber ich weiß, dass wenn ich meinem Gewissen folge, was ich heute gemacht habe und jetzt gerade tue, dann geht es mir mental besser. Wo kommt denn das her? Also gibt es da irgendwas? Ich weiß nicht was. Ich könnte jetzt eine Geschichte von vorgestern erzählen, wo ein Freund am Telefon umgefallen ist mit Hirnblutung und so, der einen anderen Freund von AA am Telefon hatte. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre er tot. Und der ruft dann mich an und sagt, weißt du den Nachnamen von dem? Weil wir wissen es ja normalerweise nicht. Und so haben wir also organisiert, dass da die Feuerwehr hingekommen ist. Und der hat mir an dem Tag gesagt, wo sein Vater, in welchem Pflegeheim der ist. Über diese Schiene habe ich dann die Angehörigen erwischt. Also und ich wusste nicht, dass sein Vater ich habe mal vor Jahren erfahren, dass er also sein Vater in ein Pflegeheim bringt, aber in welchem, das sagt der mir jetzt eine Stunde, bevor er am Telefon umfällt. Hat da einer die Finger im Spiel gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir wissen es alle nicht und das Problem ist ja, es gibt so vieles, was wir nicht wissen. Wohin ich schaue, ob im Mikro- oder Makrokosmos oder wohin auch immer, wir wissen es nicht. Und Corona wissen wir auch nicht und gar nichts wissen wir. Und es fällt uns so unheimlich schwer, uns Menschen ganz generell irgendetwas hinzunehmen, was ich nicht weiß.
Ja.
Und damit zu leben. Das ist das, worum es geht. Und ich weiß es nicht, aber ich verhalte mich so. Als Kind habe ich aus all diesem Konglomerat von Unsinn, der mir da begegnet ist, eines herausgefiltert und habe gesagt, ich möchte mich so verhalten, dass ich bei einem möglichen jüngsten Gericht mich hinstellen kann und sagen, alles war nicht in Ordnung, aber in Summe kann ich verantworten, was ich getan habe. Zu dem Gefühl bin ich zurückgekehrt.
Ja,
jetzt Gott im Spiel?
Dazu sollte man eigentlich kein jüngstes Gericht brauchen, aber um mit sich selbst so ins Gericht zu gehen, aber ich verstehe, was du meinst. Du, Peter, ich muss mal kurz mal ein anderes Thema anschneiden. Und zwar, es gibt ja alle möglichen Ansätze in der Suchttherapie heutzutage und da gibt es ja auch viele, die sagen, kompletter Verzicht auf Drogen oder Alkohol oder so kann man auch anders machen. Zum Beispiel, trink doch mal weniger oder vielleicht kiff lieber mal oder sonst irgendwie. Würdet ihr sagen, dass euer Ansatz so ein Hardliner-Ansatz ist?
Er wird von vielen so empfunden, das mag sein. Wir sagen dazu, das ist, wenn du also was anderes umsteigst oder so, das ist so, wie wenn du in einem sinkenden Schiff auf ein anderes Deck gehst. Und also ich habe mal den Vortrag von einem Professor sowieso gehört zum Thema kontrolliertes Abstinieren. Das ist ja das, so nennt sich das offiziell, der als ersten Satz gesagt hat, wenn einer wirklich Alkoholiker ist, ist das nichts für ihn. Das ist also für die Menschen in der Grauzone. Es gibt zwischen dem Nicht-Alkoholiker und dem Alkoholiker, bitte stopp, meine persönliche Meinung. Es gibt zwischen dem Nicht-Alkoholiker und dem Alkoholiker ein ganzes Spektrum von Grautönen. Es könnte sein, dass Menschen, die sich in diesem Bereich befinden, dass für die eine solche Maßnahme tatsächlich wirksam sein könnte. Unsere Tochter ist erst 46. Unsere Tochter hat festgestellt, so ab Pubertät, dass sie auf Alkohol auch so reagieren würde, wie ich es tue, und hat begonnen, das ganz klar zu kontrollieren. Das heißt, sie trinkt zeitweise nichts, dann trinkt sie mal ein Glas Rotwein, weil sie genau weiß, wenn sie da 2-3 Gläser trinkt, dann tritt das ein, was wir den Kontrollverlust nennen. Das macht die seit 20 Jahren und es geht gut. Und ich hoffe, sie macht es noch 30 Jahre und dann oder 40 oder so. Das ist, ich weiß nicht, ob das Hardcore ist, was wir machen. Es ist einfach für uns, für mich, die einzige Möglichkeit, normal, vernünftig zu leben.
Und wie würdest du Alkohol bemessen im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen Drogen? Ja, sagen wir mal irgendwie Gras, Hasch, irgendwie Koks. Weil nämlich, warte, die Frage ist ein bisschen komplexer als nur das. Das ist nur der Auftakt. Weil natürlich auch wenn man jetzt mal sagt, der Strafbestand oder die Bußgelder für für Alkohol gibt es ja im Prinzip keine. Du kannst ja für Alkohol daheim haben, wie du willst. Genau. Findest du, dass es verharmlost wird, Alkohol, oder wird es genau richtig abgedeckt von unseren Gesetzgebern auch?
Wir nehmen keine Stellung zu Fragen außerhalb unserer Gemeinschaft.
Ja, aber du hast...
ganz klare Aussage von uns. Wir nehmen keine Stellung zu Fragen außerhalb unserer Gemeinschaft. Du sagst aber ganz richtig, Alkohol ist erlaubt, andere Drogen sind nicht erlaubt. Für Alkohol und Nikotin übrigens gehört an der Stelle einfach mit einem Satz dazu gesagt, gibt es eine sehr wohlhabende, viel steuerzahlende Lobby, für die anderen gibt es nichts. Hast du sonst noch Fragen zu dem Thema?
Das ich ist hätte doch eine ganze Menge Fragen hätte ich zu dem Thema, aber ja. du willst dich dem, also dem quasi dem Vergleich zu anderen Drogen möchtest du gar nicht bearbeiten jetzt hier, oder?
Will ich nicht bearbeiten. Schau dir einfach unsere Gesetzgebung an. Schau dir an, wohin die Gelder fließen, was für ein Bohai gemacht wird, wenn in München, da weiß ich nicht, der 42. Drogentote festgestellt wird im Juli oder so irgendwas. Und dann sage ich, haha, das schaffen wir am Tag, da brauchen wir kein halbes Jahr dafür. Aber von dem 5000. Alkoholtoten in München spricht keiner.
Okay, gut, damit gebe ich mich zufrieden, lieber Peter. Der Rüdiger hat noch eine Frage, glaube ich.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Ist, wenn man schon so lange dabei ist, wenn man anonymen Alkoholikern, was gibt es dann noch in dem Sinne zu erreichen? Also was...
Da gibt es was zu erhalten.
Zu erhalten, es geht um Erhaltung. Ja. Also was, es du hast geht, ja gesagt, auch eine spirituelle Reise. Oder sag doch mal, was gibt es denn zu erhalten?
Ja, also es gilt natürlich erstens, meine Trockenheit und damit die Voraussetzung, mein Leben zu gestalten, zu erhalten. Und es gibt immer auch noch sowas wie eine Entwicklung. Da kommt ein Neuer bei der Tür rein und sagt etwas, das ich noch nie gehört habe. Oder sagt etwas, das ich seit 30 Jahren nicht mehr gehört habe. Und führt mich zurück an meine Ursprünge. Und das hilft mir erneut. Was ich noch zum Abschluss sagen möchte. Und jetzt jüngst ein paar jüngeren AA. Es gibt sowas wie Sponsorschaft bei uns. Mensch trifft sich mit Menschen außerhalb des Meetings und bespricht Fragen, die man sich vielleicht auch in der Gruppe nicht stellen traut oder sowas. Jemand, der aufhört zu trinken und bei AA beginnt, der hat die Möglichkeit, ganz neu und überhaupt auch bei mir war das so, sein Leben komplett neu zu gestalten. Mir war das nicht bewusst. Ich habe in vielen Fällen reaktiv auf Veränderungen irgendwie eben reagiert, anstatt dass ich das gemacht habe, was ich hätte tun können. Nämlich, dass ich wirklich den vierten Schritt, wir machen eine gründliche und furchtlose Inventur in unserem Innern, mal ziemlich am Anfang meiner Zeit gemacht hätte und mir klar geworden wäre, wo stehe ich und wo würde ich eigentlich gern stehen und wo sind die Möglichkeiten, die sich bieten, das zu erreichen, was ich möchte. Wir sagen am Ende des Meetings immer einen Spruch, der dauert nicht lang. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Darum geht's, dass ich nämlich aus dem Leben, das ich vorher hatte, ich muss die Vergangenheit erstmal annehmen, wie sie ist. Ich muss die Gegenwart erstmal annehmen, wie sie ist. Aber ich kann aus der Gegenwart heraus sagen, was davon kann ich ändern? Und was eben nicht. Und daraus kann dann ein ganz neues, ein ganz anderes Leben werden. Bei mir ist vieles gleich geblieben. Ich habe meine Frau geheiratet, da war ich noch tropfnass, und wir sind heute noch verheiratet miteinander. Das gibt's auch.
Ja, also da hast du was erhalten in dem Sinne dann, ne?
Ja, also da gibt es erhalten, aber ich habe natürlich meinen Beruf entwickelt. Ich habe mit Sport angefangen, ich bin bis vor 20 Jahren Langstrecke gelaufen, Marathon und sowas. Also ja, man kann da dann vieles tun. Ich habe nicht Sprachen gelernt, ich habe mich nicht wirklich mit dem Computer auseinandergesetzt, nur das Nötigste auseinandergesetzt. Also es gibt auch Defizite, wo ich sage, an der Stelle hätte ich mehr tun können. Ich habe viele Reisen gemacht, aber ich habe die meisten Reisen nicht gemacht. So.
Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Peter, ich danke dir für die wunderbare Möglichkeit, gerade kurz vor Weihnachten mit dir über das Thema zu sprechen. Das war uns ein Anliegen. Wenn du noch irgendwas loswerden willst an die Hörerschaft da draußen, dann mach's jetzt.
Weil sonst wünschen wir dir frohe Weihnachten. Ja, eines.
Okay, bitte.
Alkoholismus ist eine Familienkrankheit. Das heißt, ein Mensch, der Alkoholmissbrauch betreibt, steckt seine ganze Familie an. Nicht in dem Sinn, dass die anderen auch trinken, sondern es gibt eine Verhaltensveränderung bei den Angehörigen. Man nimmt Rücksicht auf seine Sauferei. Wie wird er denn morgen wieder beieinander sein und so weiter. Die Leute, die sich dieses Verhalten so verändern, die wissen jetzt, wovon ich rede. Und es kommt, also erstens, es gibt neben den anonymen Alkoholikern auch eine Selbsthilfegemeinschaft für Angehörige, die heißt Elanon, Zugang über unsere Homepage. Zweitens, die Kernaussage dieser Menschen heißt, in Liebe loslassen. Das heißt im Grunde, ich liebe diesen Menschen nach wie vor, auch ich kann mich nicht von meiner Tochter trennen. Ich liebe die nach wie vor. Nur ich kann ihr sagen, wenn du säufst, hast du bei mir nichts zu suchen. Wenn die Mutter säuft, dann darf sie auf die Enkelinnen oder Enkel nicht aufpassen. Also Konsequenzen aufzeigen, wenn du betrunken bist, fährst du nicht Auto, Punkt, Schlüssel weg. Also solche Dinge, die den Alkoholmissbrauch in der Familie klar und deutlich ansprechen, Konsequenzen aufzeigen und diese dann auch einhalten. Das ist das Einzige, was den Betroffenen, was auch mich dazu veranlasst hätte können, ein Stück eher mit dem Saufen aufzuhören. Alles solange das Umfeld funktioniert und irgendwie toleriert und dann wieder schimpft und ich weiß nicht was alles, solange säuft der Mensch weiter. Habe ich weiter getrunken.
Ja, geht um Struktur.
Das war's.
Ja. Okay. Sehr gut. Peter, ich danke dir. Jetzt wünsche ich dir echt ein wirklich schönes Weihnachten.
Danke, ebenfalls.
Und mit vielen wunderbaren nicht-alkoholischen Getränken. Ja, das war der Peter aus München. Ist dir aufgefallen, dass ich so ein bisschen in einen Akzent verfall?
Ja, es wird total aufgefallen. Auch im Vorgespräch. So. Ja. War viel einmal so, das ist wurscht.
Ja.
Das fand ich gut.
Okay. Peter, nochmal danke an dieser Stelle. Das war ein sehr, war so ein aufschlussreich Intim. Man hätte ein bisschen mehr reingehen können in seine Geschichte, aber wir wollten auch ein bisschen, wir hatten auch Fachfragen, ne, kann man so sagen. Ja. Also ich glaube, wir hätten uns noch 2 Stunden unterhalten können mit ihm.
Finde ich auch.
So, jetzt würde ich gerne einen Ausblick auf die nächste Sendung hier wagen, bevor wir euch frohe Weihnachten wünschen. Und das wäre, wir haben nächsten Montag, ne?
Ich mach mal den Kalender auf.
Ja, nächsten Montag.
Nächsten Montag schon, ne?
Dann machen wir unser Best of 2020.
Genau, also es geht weiter mit Mandalorian.
Oder?
Ich habe jetzt nur ein After Eight gegessen in dieser kurzen Pause gerade. Fangen selbst da an zu lallen.
Ja. Ja, genau. 2020, kultureller Recap, what a lovely year it's been.
Yes.
Und ich meine das gar nicht mal so ironisch, denn ich habe wirklich, ich habe so viele gute Serien gesehen, das kann ich jetzt schon sagen. Das war irre.
Du musst mich sofort unterbrechen, wenn man das, was ich gerade sage, nicht sagen darf. Ja. Aber in unserem Alter, Bernie, wir haben eine Wohnung, wir haben es warm, wir haben zu essen, die Möglichkeit zu kriegen, mal kurz innezuhalten. Weil das Leben gerade auf der ganzen Welt irgendwie nicht so richtig weitergeht, ist auch, also es ist, glaube ich, nicht so schlecht, das auch manchmal vielleicht ein bisschen als Geschenk sehen zu können. Und Kultur sehen zu können. Und Filme und Dings und Musik.
Genau,
und
also wir machen folgende Kategorien, Rüdiger.
Alles klar. Gut.
Jetzt wird es technokratisch gleich wieder hier.
Ja.
Top 5 Filme, Top 5 Serien. Ich werde natürlich 20 nennen.
Untersteh dich, ja.
Top 5 Alben, da tue ich mich jetzt schon schwer, kann ich dir sagen. Top 5 Songs. Top 5 Bücher, auch schwierig, da müsste ich leider Sachbücher nennen, die ich für die Arbeit gelesen habe, aber trotzdem. Genau. Und wir können noch, Podcasts als Bonuskategorie.
Top 5 Podcasts?
Nee, nicht Top 5, einfach Podcasts allgemein. Und Top 5 Games, habe ich vergessen.
Games, oh mein Gott.
Und wir dürfen aber, wenn wir jetzt über alles in unserer üblichen breiten Ausführlichkeit sprechen, dann dauert der Podcast.
Können wir eigentlich gleich anfangen.
Ja, können wir jetzt anfangen und podcasten immer noch nächsten Montag.
Ja.
Weiß ich nicht, wie kurz wir das halten. Oder wir geben uns der Länge einfach hin, weil wir es können.
Ich finde, ich weiß, ich würde es gerne 20 nennen, aber ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, uns zu beschränken.
Ja.
Und ja.
Und wir können auch, wenn es so ein XL-Dings ist, dann, wenn es ganz lang wird, dann machen wir einfach eine Woche Pause, dann haben sie 2 Wochen Zeit, das zu hören.
Gut.
Die da oben. Ja, die da oben. Okay, liebe Leute, jetzt wünschen wir euch ganz fantastische Weihnachten.
Ja.
Und wir hören uns nach Weihnachten in einer Woche.
In einer Woche.
Gut, bis denn.
Bis dann, frohe Weihnachten.